Beachte bitte unseren Disclaimer.
Herzlich willkommen zu deinem neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies von MVI. Ich bin immer noch dein Aktienbuddy Philipp.
Und ich bin immer noch dein Aktienbuddy Marcel. Herzlich willkommen, Folge Nummer 214.
Ja.
Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Depots der Profis werden heute umrundet.
Und also es geht eigentlich um dein Depot.
Genau. Ganz klar. Ganz klar, das will auch jeder unbedingt wissen.
Ja.
Aber wir haben tatsächlich die großen Namen heute mitgebracht. Und da natürlich auch wiederum die großen Bewegungen in
sechs
Depots.
Sechs Stück an der Zahl. Soll ich dir mal sagen, wer sie sind? Die sechs Großen?
Ja, die sechs Großen.
Also Marcel und Philipp. Ja. Dann kommt erstmal lange gar nichts. Und dann kommt einer aus den USA, der nennt sich Bill Ackman. Mit seiner Pershing Square. Dann haben wir Nelson Peltz mit seinem Trion Fund. Dann gibt es auch noch jemand, von dem habt ihr alle schon mal gehört, Bill Gates.
Mm.
Weiter machen wir dann mit Terry Smith, gefolgt von Michael Burry, The Big Short.
Und wer darf da noch fehlen?
Und zu guter Letzt natürlich noch so einer, der nennt sich Warren Buffett.
Genau.
Und ist CEO der Berkshire Hathaway. Und er hat viel verkauft und auch richtig ein bisschen was gekauft, aber sehr viel verkauft. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wir haben spannende Themen mit dabei. Und ich muss vorab mal was auflösen. Ich habe ja heute auf Instagram, also es ist Freitagabend, der 17. November, 20.54 Uhr, heute auf Instagram ja geschrieben, dass ich zu Tesla muss. Das Schöne ist, einer hat tatsächlich geschrieben, ja, das mit dem Reifendruck ist normal im Winter. Physikalisch gesehen zieht sich nämlich die Luft zusammen.
Danke erstmal für den Hinweis,
das
ist sehr lieb auch.
Vielen lieben Dank. Genau deswegen bin ich zu Tesla gefahren und die haben gesagt, sag mal Junge. Also was war die Geschichte dazu? Reifenwechsel machen lassen? Vom Hof gefahren beim Reifenwechsel und dann hieß es auf einmal, der Reifendruck-Messsensor funktioniert nicht mehr. Und dann bin ich zu Tesla, habe auch den Reifenwechselmann mitgenommen, also der war daneben, ich habe den jetzt nicht abgeholt und dahin gefahren. Und er hat gleich gesagt, ja, wenn es daran liegt, dann kannst du uns auch die Rechnung schicken. Ende vom Lied war, nach ungefähr 2 Stunden, ich war in der Tesla-Lounge, war ziemlich cool, also Nespresso-Kaffee. Schön lecker Tee von der Teekanne und Wasser. Ich habe alles drei mitgenommen, was ging. Habe natürlich auch den ganz starken Kaffee genommen, weil der am meisten drin ist.
Ja, und der war noch da.
Ja, genau. Und habe dann dort diesen wunderschönen Podcast vorbereitet. Und weißt du, was es war am Ende? Ein Garantiefall. Die Batterie von dem Messsensor des Reifendrucks war leer.
Ja. Bist du Mikrobatterien wahrscheinlich, hoffentlich nicht von Warta, ne?
In Garantie getauscht und also, man kann nicht immer gewinnen im Leben.
Na warum? Es gibt schon
was. Aber man kann bei uns was gewinnen, indem man uns nämlich auf Instagram folgt, Marcel. Es gibt noch eine Aktie von Novo Nordisk. Man muss einfach nur liken und kommentieren. 122 Kommentare gibt es, also die Chance aktuell zu gewinnen liegt 1 zu 122. Ist, glaube ich, ein bisschen besser als im Lotto.
Ja.
Und
Novo Nordisk, die Aktie der Stunde nach wie vor, ja. Also es wird immer noch gemeldet, dass die Nachfrage boomt und vor allen Dingen Eli Lilly wird wahrscheinlich in Deutschland ein Werk errichten.
Ja, ich habe einen Artikel heute auch dazu gelesen, wie die Leute, da ist auch so viel Word to Mouth. Also tatsächlich, sie haben ja diese, sie haben ja auch diese Wegovy und dann Ozempic.
Ozempic, genau.
Eigentlich ist das genau dasselbe, das eine deklarieren sie nur für Dicke und das andere für Diabetiker.
Also, nee, das eine ist halt Medizinprodukt im Sinne von,
genau.
Das andere ist halt
aber der Wirkstoff ist eigentlich derselbe,
ist
der
eigentlich da der drin gleiche. Ist. Genau, das ist einfach von vornherein klar.
Es ist eigentlich, also krass. Und ich glaube, es wird damit gerechnet, dass bis 2030, glaube ich, die Hälfte aller Amerikaner übergewichtig sind. Und bei uns in Europa soll das auch relativ flott folgen. Ich glaube, die Menschen, die werden sich das gönnen.
Ja. Ja,
das,
klar.
Das ist
überall
also,
da, wo Wohlstand ist, wird man auch sicherlich die dementsprechenden Figuren dazu natürlich auch ausbilden. Das ist einfach, ja, Wohlstand.
Bevor ich dich jetzt frage, was deine Themen diese Woche sind, noch eine gute Nachricht für alle. Ich habe das Depot meines Sohnes endlich eröffnet und ich muss mich eigentlich bei ihm schon entschuldigen. Er ist jetzt seit 2 Monaten auf der Welt und ich habe jetzt erst sein Kinderdepot eröffnet. Und das habe ich auch gemacht bei unserem heutigen Werbepartner, bei der Consorsbank. Das Schöne ist, Marcel, ich sehe das jetzt natürlich auch wieder in meiner kompletten Übersicht, auch mit meiner Frau zusammen. Wir können da alles gemeinsam einstellen, verwalten. Und so ein Kinderdepot hat ja auch steuerlich richtig viele Vorteile, weil ein Kind zählt als Arbeitsloser.
Ja, faul, ne?
Faules Stück. Ja. Deswegen darf das Baby dann jetzt auch tatsächlich steuerfrei Einkommen oder Dividenden erhalten. Und das lohnt sich richtig und da wird sich auch irgendwann mal richtig lohnen, eigentlich im Jahr immer, wenn der ETF ins Plus geht, Gewinne mitzunehmen und wieder neu zu kaufen. Also es hat schon mehrere Vorteile und mein Sparerpauschbetrag wird nicht angegriffen. Ja, also gibt eigentlich nur Vorteile Und das Schöne ist, bei der Consorsbank gibt es jetzt auch noch 3,5% ein Tagesgelddepot, also Tagesgeld, nicht Depot, ein Tagesgeldkonto für den Junior auch mit dazu. 3,5%. Also, ich würde sagen, sämtliche Teilnahmebedingungen stellen wir euch über den Link zur Consorsbank in die Shownotes und dann könnt ihr natürlich auch dort für euer Kind ein schönes ETF-Depot einrichten oder natürlich auch Aktien kaufen, ja. Und ja, Marcel, jetzt aber. Neben Quartalszahlen. Worüber werden wir heute noch sprechen?
Du sagst das, also Quartalszahlen, dann möchte ich mit dir eine kleine Reise Richtung China unternehmen. Ja. Außerdem möchte ich auch hier nochmal den medizinischen Fortschritt anpreisen, ja, den es hier eben noch gibt. Außerdem gibt es, naja, natürlich Nachrichten im makroökonomischen Umfeld. Ja. Das heißt, wir hatten diese Woche doch ganz gute Nachrichten und einen Flop aus Deutschland, den ich ebenfalls mitgebracht habe. Du hast sicherlich auch spannende Themen dabei.
Auf jeden Fall. Ich habe eine Frage an dich.
Okay.
Wusstest du, also du hast ja manchmal beruflich mit der Economy Group zu tun, wusstest du, dass die tatsächlich, da ein Investor kurz davor steht, einen Riesenanteil zu kaufen?
Ja, der Arme.
Aber nein, du weißt nicht, wer es ist? Ich werde es dir sagen.
Okay, ich bin gespannt.
Ziemlich krass. Du darfst vorher dreimal raten. Wenn du drauf kommst, kaufe ich dir eine Aktie. Dann sprechen wir über Brookfield. Hier bin ich investiert und sie wollen in Deutschland richtig investieren. Hm. Haben sie jetzt bekannt gegeben, Milliarden. Und man soll ja kaufen, wenn die Kanonen donnern. Und genau das wollen sie jetzt machen. Und sie sagen, in Deutschland donnern die wirtschaftlichen Kanonen eigentlich richtig.
Okay.
Und jetzt ergibt sich hier eine Chance auf hohe Renditen für Leute, die gutes Geld haben. Dann sprechen wir natürlich über unseren eigenen ETF, den wir kreiert haben bei Trading 212. Wir sprechen über die ganzen Zinszahlungen, die wir auch erhalten haben bei unserem weiteren Werbepartner, der Rockets Invest. Wir haben zwei interessante Hörerfragen dabei. Also wenn ihr Fragen habt an uns, folgt uns auf Instagram. Da könnt ihr uns Tag und Nacht schreiben. Ich bin ja nachts jetzt auch öfter wach.
Ich auch.
Du auch.
Und das ohne Kind.
Erschreckend
eigentlich.
Dann haben wir einen Top. Ich gucke, ich will den eigentlich sogar für unseren Fonds kaufen. Ja. Mal schauen, ob er abhebt oder nicht. Als Flop. Ich war tatsächlich betroffen davon die Woche, okay, als ich von Hamburg nach Leipzig zurück wollte. Vielen lieben Dank, Klaus. Ich
glaube, die meisten wissen es schon.
Dann, wie gesagt, schauen wir uns die Großen an. Wir sprechen über die Aktie der Woche. Da gehen wir in die USA. Letzte Woche haben sie es nicht geschafft. Diese Woche hat sie es geschafft. Und da gibt es noch den Ausblick. Also es lohnt sich auf jeden Fall, uns jetzt auch gleich zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren, zu kommentieren und auch super gerne uns 5 Sterne bei Spotify, bei iTunes zu machen und das kann man auch geben und das kann man auch jede Woche machen und empfehlt uns bitte allen Menschen, die ihr kennt. Und jetzt, Marcel, endlich nach so gefühlt schon 10 Minuten,
ja,
frage ich dich, wie immer, was waren denn für dich quartalszahlentechnisch gesehen diese Woche deine Highlights?
Ja, es gab natürlich nicht allzu viele, die berichtet haben. Also es gab schon viele, aber nicht viele große und namhaft, wo man sagte, oh, da habe ich jetzt drauf hingefiebert. Ja. Aber klar, neben den ganzen Händlern, also sprich Home Depot, Walmart, Target, gab es eben dann doch noch ein paar kleinere Techies, die da auch noch gemeldet haben, unter anderem. Und ich würde mal anfangen mit Target, denn sie waren die größte Überraschung meines Erachtens. Sie haben richtig stark abgeliefert. 62 Dollar Cent übertroffen, 2,10 Dollar. Gewinn je Aktie, das ist ordentlich, 25,4 Milliarden Dollar Umsatz gemacht, das ist ein bisschen weniger als im Jahresvergleich, aber deutlich höher als die Analysten geschätzt hatten, denn das sind 160 Millionen mehr als erwartet. Und auch hier muss man sagen, muss man auch feststellen, dass man an sich auf einem guten Kurs ist. Die Aktie ist ordentlich angesprungen, denn hier war viel Skepsis drin. Und klar, Target ist natürlich auch dafür da, ein bisschen günstiger ihre Einkäufe zu ermöglichen. Und das scheint so die Tendenz zu sein, dass die Menschen so ein bisschen sparen und dann eben doch eher zu Target gehen, was hier auch in den Quartalszahlen und auch im Ausblick einhergeht. Für das kommende Quartal hat man einen Gewinn je Aktie von 1,90 bis 2,60 angekündigt. Das ist schon eine ziemlich hohe Spanne, also da ist man sich nicht richtig sicher, wie das läuft. Der Konsens war bei 2,24, hat aber gereicht, dass die obere Spanne so weit drüber liegt, um eben auch die Aktie wieder ein bisschen Fahrt zu bringen und am Ende des Tages standen doch ordentlich Prozente, ich glaube knapp über zweistellig, ne? 13-14% ging es nach oben. Ordentlicher Satz, wer da dabei war von unten aus, der hat natürlich hier einen sehr guten Start erwischt. Ansonsten ist man natürlich mal, wenn man ja dabei ist, schon noch ein bisschen stark in der Kreide. Trotzdem darf man auch nicht vergessen, dass die Corona-Gewinner waren und da natürlich enorm durch die Decke gegangen sind. Aber langfristig, denke ich, ist das kein großer Fehler.
Die Aktie hat tatsächlich jetzt in einem Monat 17,42% gemacht. Year to date noch minus 14%, in einem Jahr minus 16% und in 5 Jahren 63%. Also trotzdem ordentlich gelaufen, muss man tatsächlich sagen. Es gibt 3,39% Dividendenrendite und ich frage mich gerade die Aussichten der Analysten für nächstes Jahr sind ja echt gut, ja. EPS-Wachstum 37%, dann 9% und dann nochmal 12%, obwohl der Umsatz so ein bisschen stagnieren soll. Und jetzt frage ich mich, wir haben die Woche darüber auch gesprochen auf der Autofahrt, dass wir ja glauben, dass die Leute tatsächlich es leid sind, so von überall so ein bisschen dieses Foodpicking zu machen. Ja, also mal da was bestellen und hier was. Und wenn du einen großen Laden hast, Walmart, Costco, Kaufland, Lidl, Aldi in Deutschland etc., dann gehst du ja auch lieber zu diesen Läden. Und wenn ich sehe, dass der Gewinn je Aktie steigt, also der Earnings per Share, und so zweistellig, aber die Umsätze nicht steigen, dann frage ich mich, wie kann das sein? Also so stark kannst du ja Aktien gar nicht zurückkaufen, ja, dass der Gewinn um 37% hochgeht. Ich vermute tatsächlich, dass die Menschen anfangen zu sparen bei diesen ganzen Direct-to-Consumer-Modellen im Lebensmittelbereich. Also ich glaube, bei anderen Sachen bestellst du gerne auch direkt. Und dann sagen die sich, Mensch, da gehe ich zu Walmart, Costco, Target. Und das gibt natürlich auch nochmal eine größere Einkaufsmacht den gegenüber den Produzenten. Wie siehst du das?
Ja, dann müsste theoretisch ja trotzdem der Umsatz irgendwo mit ansteigen. Ach ja. Ich glaube einfach, dass wir hier ganz klar
eine große Preissetzungsmacht?
Ja, das schon. Also man hat vor allen Dingen in Zukunft auch weiterhin, natürlich ist es immer noch königlich im Regal irgendwo zu stehen. Ja. Ja, das ist einfach, wenn das ein Produkt schafft, dann ist das immer noch mal ein ganz anderer Katalysator, als wenn man das einfach so über seinen eigenen Online-Shop vertreibt. Natürlich dann auch mit weniger Marge, aber am Ende des Tages trotzdem natürlich erfolgreich. Und was es hier eben ist, natürlich auch Kosteneinsparungen.
Weißt du was auch? Das ist wichtig. Ich glaube, wir haben ja die letzten Quartale auch gelernt, dass Pepsi, Coca-Cola etc. viel gestiegene Kosten weitergeben konnten. Vielleicht sagen sich jetzt dann auch langsam die Großhändler oder die Händler, jetzt sind wir dran. Und dass Pepsi und Coca-Cola dann auch gesagt haben, oder jetzt dann auch bereit sind, zum Beispiel mehr von ihrer Marge wieder abzugeben.
Ja, also sicherlich, es muss ja auch nicht sein, dass der Ausblick stimmt. Also es kann ja auch sein, dass die Umsätze tatsächlich dann wieder steigen. Also da wäre ich jetzt gar nicht so bärisch, gerade weil wir eben doch viele Trends sehen, die irgendwo auch wieder, ich sag mal, gerade wenn man sparen muss, fängt man nicht an, jetzt hier noch beim nächsten Online-Shop, beim übernächsten Online-Shop dort noch irgendwelche spezielle Sachen zu bestellen, sondern man versucht es natürlich trotzdem so günstig wie möglich und im Zweifel dann auch, ich meine, nicht jeder kann sich halt das leisten, dass man sagt, ich gehe jetzt hier, hole auch Premium 1 und 2 und da noch eine Bestellung und dies, wenn es auch vor allen Dingen teurer ist und so kann es vielleicht auch besser sein. Und ich meine, der Netto-Umsatzwachstum soll ja trotzdem da sein.
Ja.
Und wir kommen ja auch gleich zum nächsten. Walmart hat ja auch gemeldet diese Woche. Können wir auch gleich mal direkt noch reingehen. Da war der Gewinn nicht so stark übertroffen worden, aber trotzdem sehr solide.
Ja.
Und der Umsatz lag mit 2,26 Milliarden Dollar deutlich höher als erwartet. Und der Umsatz also dementsprechend bei fast 61 Milliarden, das sind 5,2% mehr, also im Vergleich zu Target gerade eben sogar ein Umsatzwachstum, welches da ist, vorhanden ist. Und dazu hat man die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 erhöht. Man hat zumindest im Netto-Umsatzwachstum geht man von 5 bis 5,5% aus. Vorher war der Konsens bei 5,6%. Das war der Grund, warum die Aktie auch ein bisschen unter Druck geraten ist. Trotzdem hat man das Gesamt, also gerade auch ja, das Gesamtjahr insgesamt trotzdem ein bisschen hochgebracht, zumindest ja, seitens Walmart selbst, also nicht, was die Analysten schätzen, sondern eben, was die eigenen Schätzungen waren vorher. Und das ist eigentlich positiv, aber die Aktie wurde trotzdem erstmal um 7% in den Boden gerammt, wobei im Boden gerammt, ja doch, für Walmart ist das schon sehr viel, ein sehr großer Sprung, das kennt man so eigentlich nicht so oft. Und ja, ich sag mal, wer da schon dabei ist, ne, der sitzt sowas natürlich aus, das tut jetzt, glaube ich, nicht weh. Und langfristig gibt es, glaube ich, auch Schlimmeres und die Aktie wird sich auch recht schnell, denke ich, wieder erholen. Deswegen auch hier muss ich sagen, ich glaube eher, dass genau diese Großen aus dieser Krise, ich sag mal, aus dem schwierigen makroökonomischen Umfeld viel gestärkter rauskommen als jetzt, ich sag mal tatsächlich, wir haben es, wie du sagst, auf der Autobahn besprochen, ne? Also Beyond Meat, die natürlich viel größere Probleme haben, Oatly, ne? Die haben so kleine Probleme für jedes kleine Unternehmen, aber am Ende des Tages, das Regal ist trotzdem gefüllt bei Walmart und beliebt und heiß begehrt und ich glaube, sie werden davon einfach weiter sehr stark profitieren.
Weißt du, wenn ich hier kaufen würde tatsächlich, wäre Costco. Liegt daran, Costco ist unglaublich gut fundamental aufgestellt. 256 Milliarden Market Cap. Sie haben 15 Milliarden Cash und 10 Milliarden auch nur Verschuldung. Sie zahlen nur 27% ihrer Gewinne als Dividende aus. Ja, klar, ist nur 0,71%. Sie erhöhen aber im Schnitt um 12% in den letzten 5 Jahren die Dividende. Und sie zahlen auch gern mal eine Sonderdividende tatsächlich alle paar Jahre. Und dann knallt es hier aber mal richtig, ja. Also $10 war die letzte Sonderdividende, die sie bezahlt haben. 20. Und ja, also ich glaube, so ein Ding bringt auch einfach Stabilität ins Depot. Na, und was sage ich, in 5 Jahren 160%. Ja, also sagen, das haben, glaube ich, die meisten Werte in all unseren Depots also nicht gemacht, genau, in den letzten 5 Jahren.
Costco, das muss man direkt so sagen, das ist ein Dauerläufer. Das ist ein nicht nur Dividendenwachstumswert, sondern eben auch wirklich ein Dauerläufer. Seit 2009 befindet sich diese Aktie in einem intakten Aufwärtstrend. Da gab es keinen
408% in 10 Jahren.
Es gab keinen einzigen Zeitpunkt, dieser Aktie wirklich mal den Trend gebrochen hat. Und das ist, obwohl es so viele Probleme gab, ne? Also auch weltweit. Also da muss man schon den Hut vorziehen. Und jeder, der da investiert ist, weiß es auch zu schätzen. Und wer so umso länger drin ist, desto besser. Natürlich zählt es trotzdem auch für Walmart und für Target. Ich glaube, auch die werden, klar, vielleicht nicht ganz so die Performance hinlegen. Wobei Walmart war auch schon sehr, sehr stark. Am Ende macht man mit den dreien, glaube ich, nichts falsch. Also egal, welchen man sich entscheidet. Das ist, glaube ich, dann eher so eine eigene persönliche Vorliebe, die man dann vielleicht mitbringt. Und man nimmt halt einfach alle drei, was soll's. Ja. Tolle Sache, ich bin auch weiterhin überzeugt und habe jetzt tatsächlich auch Walmart und Costco in meiner Strong-Buy-Liste. Also mal schauen, ob es, wenn es eine Gelegenheit gibt, werde ich da auch sicherlich mal zugreifen, um auch, wie du schon sagst, stabilere Werte noch ein bisschen dazu zu bauen, was ja durchaus nicht schaden kann. Wobei so stabil, es klingt so, als wäre es ein Defensivwert extrem, aber Costco ist ja immer das mal ein bisschen
aber aussieht. Es ist auch teuer, ja.
Also richtiger Offensiver.
Vom KGV muss man auch sagen, klar. 36, 33, 30. Hier zahlt man schon, Qualität hat ihren Preis, ja.
Genau.
Also die muss man auch, aber wenn man die lange hält, hat man lange Spaß.
Absolut. Und dann gab es noch eine ganz schöne, ja, auch negative Überraschung seitens von Cisco Systems. Die hat man, ich sag mal, zwar die Zahlen übertroffen, also die Erwartungen zumindest übertroffen, hat auch weiterhin Wachstum präsentieren dürfen mit 7,6%, auch wirklich ansehnlich. Der Softwareumsatz stieg um 13%, auch in Ordnung. Die Abos um 13% gestiegen. Die wiederkehrenden Umsätze sind ebenfalls ordentlich präsentiert, also 5% respektive 10%. Das sind auch sehr, sehr gut. Aber für die Prognose, und da gab es so ein bisschen den Dämpfer für die Aktionäre, denn gerade der Gewinn der Aktie soll durchaus unter dem liegen, was erwartet war, und das auch deutlich, weil man hier den Gegenwind spürt, sagt Cisco Systems. Man merkt, weniger Auftragseingänge sind hier die Folge von eben doch hohen Zinsen, also die Investitionstätigkeiten lassen hier weiter nach, und das spürt Cisco Systems, gerade weil sie jetzt nicht wie Arista Networks im Bereich der Rechenzentren extrem stark sind und dabei KI ja den Boom miterleben, sondern eher, ich sag mal, in die breite Masse streuen. Und das merken sie, weshalb sie hier auch gut unter Druck gekommen sind. Für mich immer noch dieser Tech-Value-Wert, die Cisco Systems-Aktie, sicherlich auch aufgrund der höheren Dividende ein Hingucker für viele, die auf Dividenden setzen. Und die Aktie, naja, klar, 11% ging es nach unten, zeitweise noch mehr. Und danach kam schon auch schon eine Gegenbewegung, also die Unterstützungen haben dann schon gehalten, was durchaus auch für Qualität oder für Stabilität sorgt. Und ich glaube langfristig, ja, eben ein Defensivwert, der jetzt, ich sag mal, trotzdem schon eine Weile in einer Seitwärtsphase verweilt, sehr volatil, also zwischen 100% geht es hin und her teils. Aber ja, langfristig glaube ich trotzdem gar nicht so schlecht aufgestellt.
Das ist, es ist, wie du schon sagst, Value Tech und ja, das, man braucht auch diese Grundinfrastruktur, die sie natürlich auch einfach haben, ja. Oder dass die Produkte, die sie bieten. Deswegen, ich bleibe da genauso wie du sehr, sehr optimistisch. Ich möchte noch mal ganz kurz auf unsere Spekulation von letzter Woche hinkommen. Deadline Day, 29.11. Wir hatten das große Meeting in den USA. Xi Jinping und Joe Biden haben sich getroffen.
Ja, stimmt.
Und es gibt immer noch nichts Neues.
Ja, 29.11. ist ja noch nicht.
Aber er rückt näher. Und weißt du, was ich mich frage? Die Broadcom-Aktie hat ja ein Allzeithoch erreicht.
Das stimmt, ja.
Und VMware dümpelt so, wird hier gerade also würde, wenn der Deal abgesagt werden würde, die Broadcom-Aktie jetzt steigen oder fallen?
Ich glaube,
Was wird da gerade eingepreist?
Na, ich denke, es wird eingepreist, also meines Erachtens wird bei Broadcom A eingepreist, dass sie trotzdem noch relativ günstig bewertet waren.
Ja.
Also auch zu dem Zeitpunkt noch. Zweitens natürlich, ich glaube schon, dass der Markt optimistisch ist für die Übernahme, weil das dem Unternehmen, also beiden Unternehmen einfach gut tun wird.
Ja.
Und ich glaube, dieses Optimismus ist natürlich aufgrund des Treffens auch mit entstanden, weil, also na klar, Die Zinsen waren ein gutes Thema, was hier natürlich mit reingespielt hat. Und also zumindest die Inflationsdaten waren gut. Und wie gesagt, das Treffen war ja an sich positiv. Man hat, fand ich, wirklich, also irgendwie hat mir das eine gewisse
Ruhe.
Ja, toll. Eigentlich was Schönes. Hört man so selten aktuell. Es ist mal schön, wenn es ein bisschen harmonisch läuft. Also harmonisch im Sinne des Möglichen, ne? Also nicht übertreiben. Es sind ja keine Best Buddies, aber es war zumindest ein konstruktives Treffen von den beiden Ländern. Und ich glaube, da wird auch das sicherlich schon so ein bisschen positiv eingepreist, dass es vielleicht an so einer Geschichte nicht mehr scheitert. Und wenn das sogar Thema gewesen wäre, so gewisse Übernahmen nicht zu blockieren, dann wäre das auch nicht verwundernswert.
Ich bin gespannt.
Ja, absolut.
So, jetzt kommen wir zum großen Quiz. Also, Mediamarkt Saturn, aka Seconomy.
Ja.
Marcel, laut oder das Manager-Magazin beruft sich auf Insider und es soll Gespräche geben zwischen dem Unternehmen Beep und Heine. Diese halten 13% an der Seconomy. Seit Sommer diesen Jahres soll es diese Gespräche geben, dass man dieses Aktienpaket übernehmen möchte. Die Deutsche Bank sei als Berater eingebunden. Und ob es in den kommenden Monaten zu einem Abschluss der Gespräche kommen sei, ist allerdings weiter unsicher. Freenet hält 6,7% aller Seconomy-Anteile.
Ja.
Und sie sagen, bei uns hat sich Beep wegen unserer Anteile noch nicht gemeldet. Größter Einzeleigner bei Seconomy ist die Gesellschaft Convergenta der Familie Kellerhans. Und die halten Kellerhals, genau. Und die halten knapp 30%. Von ihr war zunächst niemand für eine Stellungnahme zu erreichen und auch das Unternehmen, worüber das Manager-Magazin berichtet, dass sie da einsteigen wollen und die 13% übernehmen, wollte sich auch nicht äußern. Also ich glaube, da ist was im Busch. Möchtest du raten, weil ich mache meine Spekulation daraus, dass die bis Ende des Jahres, und das wird meine riskanteste Spekulation, dass die bis Ende des Jahres dieses Aktienpaket von 13% übernehmen werden.
Ja.
Du darfst raten und ich tipp's ein.
Wer das wird?
Es ist eine Aktiengesellschaft.
Es ist eine Aktiengesellschaft. Also es gibt, also kann man selber handeln und ist auch
bekannt. Kannst du kaufen, ist auch bekannt. Hatten wir auch schon mehrmals hier im Podcast als Thema.
Die da wirklich kaufen möchten von Seconomy.
Ja, die 13%.
Dann direkt short gehen bei der. Nein, Quatsch. Fällt mir tatsächlich jetzt kein Clou ein.
Willst du es wissen?
Sag's bitte.
JD.com.
Ach, tatsächlich, die Chinesen wollen da rein.
Angeblich ja. Und ich könnte es mir vorstellen.
Ja,
so hat man den Markt schon mal in Deutschland, kann die mit Billig-Gadgets überschwemmen.
Das ist nicht gelesen, ja, krass. Okay.
Und ich glaube, jeder wäre froh, wenn er seine Anteile hier noch verkloppen könnte.
Ja, beziehungsweise hat das auch jeder sofort gemacht, denn die Aktie ist ja angesprungen.
Richtig.
Um diese Prozente und dann nächsten Tag sind sie fast instant wieder direkt darunter gefallen, wo sie herkamen, weil jeder dachte so, oh komm, die 30 Cent, die nehme ich mit.
Also pass auf. Meine Spekulation diese Woche,
ja.
JD.com. Wird bis Ende 2023 Anteile von Seconomy erwerben.
Ja, also ich sag mal, auf dem Niveau ist es zumindest schon mal klüger, als es Freenet gemacht hat. Denn Freenet hat sich wahrscheinlich gedacht, okay, hier, wir vertreiben so viele Handyverträge über Mediasaturn, da können wir vielleicht noch ein bisschen mehr mithandeln, wenn wir da einfach noch ein bisschen größere Anteilseigner sind. Damals haben die ein Milliardenpaket damit verschwendet. Jetzt ist das ja mittlerweile, also ne, ein kleines Portfolio.
2 Euro die Aktie.
Ja, eben. Und die haben ja deutlich teurer damals eingekauft. Wenn für JD.com wäre es jetzt günstiger, dann könnte man jetzt vielleicht wirklich sagen, okay, haben wir noch ein paar chinesische Produkte hier, go for it. Kann sein, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Wäre natürlich spannend, also ich kann mir eigentlich nur jemand wünschen, der so aktivistisch ist, dass da mal endlich jemand aufwacht. Das ist ein Unternehmen, ein Zombie, der seine, also Seconomy hat es nicht drauf, Warenverfügbarkeiten herzustellen, die gut sind. Allgemein, das ganze Warenhandling ist wirklich traurig.
Ja.
Und ich bin gespannt, wie sie diese Geschichte lösen werden. Und wie gesagt, ich spreche ja aus gewissen Insights und kann davon nur ein Lied singen, dass es einfach nicht
aber kannst du dir das vorstellen, dass JD.com da einsteigt?
Boah, ich kann es also, keinem wünschen. Also wenn mich jemand fragen würde, würdest du einsteigen, würde ich sagen, nein, bitte nicht. Macht alles, aber dies nicht.
Krass, ja, ne?
Geht Lotto spielen oder macht was, keine Ahnung, irgendwas, was ungesund ist. Das wäre auch noch besser. Keine, ich weiß nicht.
Ich bin total gespannt, ob das so funktionieren wird oder nicht. Aber ich glaube, das hört man jetzt auch nicht überall in dem Podcast. Und deswegen unterstützt uns gerne mit Like, mit Abos, mit allem Pipapo.
Ja,
und für alle, die es interessiert, wir holen riesige Datenquellen natürlich auch aus Seeking Alpha und es gibt im Moment einen richtig fetten Deal. Schaut mal in die Shownotes.
Ja, Black Week Deal, ne?
Black Week Deal, schaut in die Shownotes. Und jetzt bleiben wir in Asien.
Wir bleiben in Asien. Also
wir gehen vom Einzel sogar zum Großhandel.
Ja, beziehungsweise JD.com ist ja eigentlich das Amazon. Ne?
Ja, ja, vom Einzel zum Großhandel.
Ach so, meinst du es? Ja, genau. So
Alibaba Großhandel
war Alibaba. Genau. Okay, ja, okay, bin bei dir. Alibaba, genau. Großes Thema diese Woche. Haben 9% Kursverlust an einem Tag hinnehmen müssen. Und hier waren es gar nicht die Zahlen, die so im Mittelpunkt standen, sondern tatsächlich, dass die Alibaba-Aktie oder Alibaba selbst sagte, dass sie den geplanten Spin-off der Cloud-Sparte absagen werden.
Warum?
Und das war natürlich erstmal nicht erwartet, denn es hieß ja so, Alibaba wird sich weiter aufspalten und dann natürlich eine einzelne IPOs bringen. Also nicht nur die Ant Financial ist ja damals krachend gescheitert aufgrund der ja staatlichen Vormundschaft, wenn man so möchte. Ja, das wurde jetzt abgesagt. Gründe hierfür sind die US-Exportbeschränkungen, die ja daraus resultieren weiterhin Unsicherheiten, also für die Cloud-Sparte. Also auch die Frage, kann man weiter ausbauen in der Art und Weise, wie man das eigentlich wollte, weil natürlich hier und da bestimmte Produkte trotzdem wichtig sind. Der Wert der Cloud-Sparte wurde auf 41 bis 60 Milliarden Dollar geschätzt. Das ist nicht ohne. Das ist schon ein ziemlich dickes Schiff. Und Alibaba selber ist ja nur 200 Milliarden wert. Also nur, das nur bitte streichen. Es ist schon viel, aber die Cloud-Sparte selber macht natürlich da schon einen großen Anteil her. Und nun ist der Kursverlust natürlich verständlich, denn es wäre ein Mehrwert gewesen für die Aktionäre, zumindest auf den ersten Blick, kurzfristig. Ja, langfristig muss das natürlich nicht der Fall sein, denn auch die Cloud-Sparte kann sich natürlich im Rahmen von Alibaba weiter gut entwickeln. Warum nicht? Ne? Dann gibt es noch einen Börsengang von dem Lebensmittelgeschäft Fresh Hippo oder ja, also Fresh Hippo geschrieben.
Und die Mitarbeitenden sind Happy Hippos.
Ja, genau. Und die essen gerne Happy Hippos. Jetzt wird es albern. Jedenfalls auch der abgesagt. Ne, einfach genau wieder abgesagt, weil Unsicherheiten, weil ja man eben sich doch nicht ganz so zerlegen möchte. Das Einzige, was bleibt, ist die Logistiksparte, kein Niau. Die ist ja weit, also C-A-I-N-I-A-O. Ja, die Logistiksparte ist ja schon länger im Fokus, dass die an die Börse kommen sollte. Ist auch weiter so der Plan. Und ist ja auch ein ziemlich großes Ding. Also wenn das an die Börse kommt, soll ja auch einiges an Milliarden dahinter stehen. Die Quartalszahlen selber waren leicht über den Erwartungen. Das hat irgendwie keinen interessiert. Ja, weil einfach diese Thematiken im Vordergrund standen und ich finde es weiterhin spannend, aber würde weiterhin auch nicht in China investieren. Wer uns noch nicht ganz so lange folgt, dem sei nochmal erklärt, warum nicht, weil einfach die Willkür der KP, sprich der Regierung in China einfach dazu führen kann, dass man Gewinne, selbst wenn das ein mega erfolgreiches Unternehmen ist in dem Falle, dass er einfach mal ein Quartalsgewinn dann plötzlich Richtung, Verteilung geht und dann einfach für, also wirklich nicht wirklich.
100% Ausschüttungsquote.
Ja, Wahnsinn. Ne? Also das nicht mal als Dividende für die jeweiligen Anteilseigner, sondern einfach als Steuer zu sehen ist. Und das ist natürlich eine Willkür, die möchte ich als Investor nicht in meinen Investments sehen, dass ich da eine Unsicherheit habe, quasi enteignet zu werden. Im Zweifel ist es ja sogar das.
Ja.
Und deswegen würde ich hier weiterhin vor Vorsicht raten. Natürlich sollte man China nicht außer dem Blick lassen, aber gut, dafür gibt es auch andere Unternehmen, die in China gut Geld verdienen, auch international.
Ich grinse jetzt wegen den Hippos, weil ich habe die Woche tatsächlich einen Witz gehört, der mir in Erinnerung geblieben ist.
Kommt der Witz
und
der Woche zurück?
Möchtest du ihn hören?
Ja.
Und ich habe so herrlich gelacht.
Grüße gehen raus an einem Follower, der nämlich schon immer beklagt, wirklich dauerhaft.
Pass auf, Marc, jetzt wirst du sehen. Na,
dauerhaft beklagt. Dass wir keinen Witz mehr haben.
Dann wirst du jetzt feststellen, ob er es schafft, überhaupt so lange uns zu hören. Bereit? Okay. Ich muss aufpassen, dass ich schon wieder loslache. Er ist ganz kurz, aber er ist gut. Also, Chuck Norris haut sich jeden Morgen 2 Bratpfannen in die Eier.
Was? Was hat er mit der Bibel?
Nein, nichts. Aber ich wollte einfach nur sagen, ich habe halt nicht drüber gedacht. Weil man sagt ja eigentlich.
Ja,
also manche werden es verstehen. Okay, kommen wir zu den ernsten Themen des Lebens, nämlich 3 wichtige Themen in Deutschland. Der Chef von Brookfield sieht 3 Themen, die in Deutschland irgendwie völlig untergehen und sollten mehr in den Fokus rücken. Mhm. Was fällt dir spontan ein? Digitalisierung.
Economy,
genau. Also Digitalisierung.
Ja.
Deglobalisierung und Dekarbonisierung. Ich kann es noch nicht mal aussprechen, weil es mir so unwichtig ist als Deutscher. Und Brookfield hat jetzt angekündigt, sie haben eine Deutschland-Niederlassung aufgemacht und sie wollen Milliarden in Deutschland investieren. Brookfield ist schon in Deutschland investiert. Im vergangenen Jahr hat Brookfield nämlich einen Riesenanteil von gut 1/4 an der deutschen Funkturm-Tochter der Deutschen Telekom für 17,5 Milliarden Euro erworben.
Ja.
Daneben ist der Investor unter anderem an der Immobilienfirma Alstria und dem Verpackungshersteller Schöller Alibert beteiligt. beteiligt. Weitere Investitionen in den Telekommunikationssektor sollen nun folgen. Deutschland benötigt in den kommenden Jahren ungefähr 70 Milliarden Euro an Kapital, um den Anteil der Glasfaseranschlüsse von heute 30%, das ist schon ziemlich bitter, auf 90% der Haushalte zu erhöhen. Brookfield kann Firmen mit Kapital und Expertise bei diesen Investitionen unterstützen. Bisher haben wir in diesem Feld in Deutschland noch nicht investiert, weil der Wettbewerb sehr groß war. Aber im derzeitigen Marktumfeld, in dem manche Anbieter an ihre Grenzen kommen, könnte sich eine große, interessante Gelegenheit ergeben. Zwei Beispiele seien die in Deutschland geplante Fabrik für Mikrochips und Batterien. Wir haben Erfahrungen mit solchen Investitionen. Wir stellen zum Beispiel Kapital für eine 30 Milliarden Dollar schwere neue Intel-Fertigungsstelle in Arizona bereit. So etwas können wir auch in Deutschland replizieren. Und ich glaube, da hat schon jemand geahnt, dass das Bundesverfassungsgericht diese Woche sagt, die 60 Milliarden, liebe Bundesregierung, die ihr aus Covid-Zeiten euch noch angehamstert habt, die könnt ihr jetzt nicht einfach raushauen für irgendwelche anderen Subventionen, die ihr hier weggeben wollt.
Gut so.
Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass Brookfield hier ein riesen Profiteur werden könnte, weil sie haben ja jetzt Intel diese Milliarden an Subventionen versprochen und irgendwo muss die Kohle ja herkommen. Ich könnte mir vorstellen, dass Brookfield hier der lachende Dritte in dem ganzen Bereich sein wird. Für die ambitionierten Dekarbonisierungspläne in Deutschland will Brookfield ebenfalls Kapital zur Verfügung stellen. Viele Milliarden werden nötig sein, um die Klimaziele sowohl für die Angebots- als auch für die Nachfrageseite der Dekarbonisierung zu erreichen. Zu einem ist Brookfield ein großer Investor in erneuerbare Energien und erhält Firmen wie Solarparkentwickler Sonovis oder CCE. Ein Fondsmanager mit 2 Milliarden an Investments in Wind- und Solaranlagen in Europa. Die wissen, wie man es macht. Das muss man einfach so sagen. Und wer jetzt vor so viel Optimismus strotzt, der sagt ganz klar, ich kaufe, wenn hier die Kanonen donnern, wenn die Stimmung schlecht ist. Und aktuell muss man auch tatsächlich sagen, es redet ja keiner mehr groß davon, dass wir Digitalisierung angehen müssen. Also doch, es reden viele davon, aber keiner macht's. Und natürlich auch der Klimawandel. Und ich bin so froh, sage ich dir ganz ehrlich, klar, ich bin im Moment noch in den Nassen, aber ich bin so froh, dass ich hier investiert bin, weil ich glaube, Brookfield weiß ganz genau, wie, wo, was sie wann machen müssen. Und ich glaube, sie werden viel in Deutschland investieren und auch viele Gebühren, viele Renditen auch für uns Aktionäre erwirtschaften. Und die Aktie findet's gut. In 5 Tagen hat sie 8,35% gemacht, ja. Und ja, ich glaube, wie siehst du's? Was denkst du? Ich glaube, ich werde hier ein bisschen Spaß mit meinem Investment haben die nächsten Jahre.
Ja, warum nicht? Ne? Also bin ich auch davon überzeugt, das Unternehmen wächst natürlich weiterhin sehr stark und ist auch nach wie vor ein Unternehmen, was natürlich sehr viel investieren kann, was auch immer gut ist, weil nicht jeder kann das aktuell. Ja. Und insofern, ja, ich glaube, das wird schon passen langfristig. Und klar, wenn man da Chancen nutzt, gerade was sowas für Infrastruktur oder auch diese Thematiken betrifft, wird das sicherlich ein spannendes Thema sein. Also bin ich bei dir. Ist natürlich eine sehr spannende Geschichte. Der medizinische Fortschritt, der geht ja hier auch fast wöchentlich in diesem Podcast mit einher. Das darf man auch nicht vergessen. Und jetzt gibt es was ganz Neues, und zwar die MHRA, das ist die Zulassungsbehörde im Pharmabereich aus Großbritannien, hat eine Zulassung rausgehauen. Und zwar hat Großbritannien das erste Mal eine Therapie mit der Genschere zugelassen. Ja, also auch da mal endlich ein Fortschritt. Die Genschere, also sprich über die Technologie CRISPR-Cas9, das ist eine Möglichkeit, da wirklich auch gezielt Gene zu finden, die auch herauszuschneiden bzw. zu bearbeiten und dann auch, gewisse Krankheiten oder vielleicht auch potenzielle Krankheiten dann zu eliminieren. Und das Medikament selber heißt Cas9, wenn ich es richtig ausspreche, die Behandlung für oder gegen die Sichelkrankheit und Beta-Thalassämie. Zwei Bluterkrankungen, und die sind natürlich genetisch bedingt, weshalb natürlich hier die Genschere auch zum Einsatz kommt. Und was passiert da ganz konkret? Die Genschere, die ist dann quasi möglich, aus den Stammzellen des Patienten die jeweiligen Gene herauszunehmen, die zu bearbeiten, dann auch wieder einzusetzen. Und dann kann aufgrund des reparierten Gens auch wieder zum Beispiel in dem Falle Hämoglobin gebildet werden, also ganz selbstständig, eben ohne irgendwelche anderen medizinischen Einnahmen, und insofern kann das dann schon die Krankheit heilen. Wie ich finde, ein Riesenfortschritt, auch super, dass es schon zugelassen ist, weil ja auch hier natürlich auch die Studien sagen, dass es passt und das auch ein ordentlicher Erfolg sein oder ist. Und das Witzige und das Interessante ist, dass es wirklich auch ein Potenzial hat, ein Leben lang zu halten. Das heißt, es ist nicht so, dass es ein, zwei Mal im Jahr machen muss, sondern es ist dann so einmal geändert, Gendefekt weg und ja, der Körper kann im Prinzip wieder ganz normal arbeiten, wie es eigentlich sein sollte. Und ein Riesenerfolg gerade, das Unternehmen CRISPR Therapeutics, man kennt es vielleicht, ja, ist ja schon seit Jahrzehnten, muss man ja sagen, so, da fehlen die Umsätze, es ist nicht wirklich ein Riesenrenner, aber die Fantasie war immer sehr groß, weshalb diese Aktie immer so teuer bewertet war und trotzdem auch immer wieder gut angelaufen ist, dann wieder stark runtergekommen, als wieder mal ein bisschen ja, schlechtere Nachrichten gab und so hat das Unternehmen immer wieder mal Anläufe genommen und das ist doch mal wirklich ein Riesenerfolg, gerade für das ganze Thema Gene und die ja auch immer medizinische Behandlung mit Genen, dann stell dir vor, irgendwelche Krankheiten können mit der Genschere direkt rausgeschnitten werden, wenn du das eben möchtest und dann kannst du da vielleicht diese eine oder andere schlimme Erkrankung im Alter nicht mehr erwarten, was natürlich wiederum ja, dazu führt, dass man schon Lebensqualität auch mitbekommt. Ne?
Also, krass.
Riesending, gefällt mir sehr gut. Und ja, wie kann man investieren? Das ist eine gute Frage.
CRISPR.
CRISPR selber natürlich, ne? Die Aktie.
Vertex, aber, ist nämlich auch ein Partner.
Genau.
Das dann Max Site heißen die. Börsenkürzel an der Nasdaq ist MXCT, weil die haben nämlich den Lizenzdeal mit den Schweizern, also in den USA. Dann, was lese ich hier noch? Graphit Bio. Precision Bioscience, Beam Therapeutics und Editas Medicine. Also hier gibt es auf jeden Fall Chancen. Ganz wichtig, hochspekulativ, hochriskant. Lest euch unseren Disclaimer durch. Das, was wir hier machen, ist natürlich keine Anlageberatung. Ich würde persönlich hier in gar nichts investieren.
Ich bin investiert in Illumina, weil es geht erstmal darum, natürlich die Gene zu erkennen und da auch einfach mal einen Test zu machen und dann zu sehen, welche Gendefekte sind überhaupt da. Ne? Und das ist natürlich mit Illumina schon einfach viel eher
machbar. Aber warum springt die Aktie dann jetzt nicht an?
Illumina hat tatsächlich ein sehr, sehr schwaches Jahr noch, hat auch für das nächste Jahr nicht angekündigt, nämlich wirklich gut zu wachsen. Und deshalb natürlich, wenn das Wachstum runterkommt, dass man ja gar nicht mehr da ist in dem Falle, weil man doch einige Probleme auch mit der Grail-Übernahme unter anderem. Ja, also die Krebsfrüherkennungsunternehmen hat man doch ja regulatorisch seitens schon einige Probleme gehabt, weshalb diese Aktie, ich sag mal, bis Mitte nächsten Jahres mindestens im Winterschlaf ist, beziehungsweise jetzt natürlich schon so stark abgefallen ist. Die hatten auch eine hohe Bewertung, als alles ist normal lief.
Immer noch teuer, ne?
Und ist auch immer noch teuer.
Das 137er ist KGV.
Was aber daran liegt, dass das Jahr nicht so gut ist. Ne? Da schauen wir ein Jahr vorher, da ist es nicht so schlimm. Ne? Das ist wirklich so, da man wirklich zwei schlechte Jahre hatte oder nicht wirklich gute Jahre ohne großartiges Wachstum. Da muss man natürlich auch mal ein bisschen drauf achten. Denn 2021 zum Beispiel hat man sehr gut und prächtig verdient. Da darf man jetzt vielleicht auch nicht.
Man soll kaufen, wenn die Kanonen donnern.
Genau, ist dann durchaus eine Chance da. Ich bleibe da auch investiert, weil nach wie vor halte ich es für total sinnig langfristig, dass man weiß, dass man ja Gene, also egal wofür, ob das jetzt ein Mensch ist oder ob das jetzt Bakterium ist, wie es, ich sag mal, am Ende auch bei Corona der Fall war, weshalb die Aktie bei Illumina so stark gelaufen ist am Anfang, weil einfach alle brauchten die Gerätschaften, um zu erkennen, erstmal hier die DNA-Sequenzierung zu machen. Und das ist natürlich super wichtig und wird auch langfristig dann wieder in Fahrt kommen. Aber hier muss man natürlich erstmal die Probleme so ein bisschen unter Kontrolle bekommen und das ist schon ziemlich heftig abverkauft worden jetzt, ja.
Jetzt schauen wir uns mal unseren Trading Basket an bei unserem heutigen Werbepartner Trading 212. Wir haben selber hier 1000 Euro investiert und Marcel, es gibt gute Nachrichten. Nee, 1048 haben wir investiert und wir sind 4,68% im Plus. Und das Schöne ist, man kann sich ja wirklich so seinen eigenen Korb anlegen und da alles reinfeuern, was man haben möchte. Und wir haben sogar auch ein Auto-Invest bei den Dividenden. Und das finde ich richtig cool. Also das ist etwas. Ja, wir haben aktuell 37 Positionen dabei und ich bin dafür, wir hauen jetzt heute mal einen raus und wollen wir einfach mal jetzt ein Unternehmen kaufen aus der Aktie, also hier aus den Themen. Bam, wollen wir Bam mit aufnehmen?
Ja, warum nicht?
Ja, klar. So, du darfst entscheiden, ich gebe dir jetzt drei, die du verkaufen könntest. Bist du bereit? Mhm. Uber mit 45%. Dann musst du dich noch entscheiden. DHL Group mit -2. Und wen haben wir hier noch? Du sagst Stopp.
Stopp.
Accenture mit 16,77%.
Nimm Uber mit.
Wir nehmen Uber mit. Also Uber, schön, gute Sache. Dann also Basket anpassen. Jetzt gehen wir hier. Wo ist unser, wie sagt man in Frankreich? Uber.
Uber.
Uber. Wir bestätigen, dass wir es löschen möchten und wir fügen hinzu, bam, Brookfield Asset Management, Und die haben wir tatsächlich sogar auch schon drin. Also wir können sie jetzt nochmal.
Achso, kannst du erhöhen dann quasi.
Genau, wir erhöhen jetzt unseren Anteil auf 5%, speichern und jetzt machen wir auf wieder ausgleichen und sobald die Börsen zu sind, und das ist das Schöne, man kann auch so ein, oder wieder aufsehen, kann man wieder so ein Rebalancing machen, ja, und das gefällt mir richtig gut. Neuausgleich bestätigen, am Montag wird es dann automatisch ausgelöst, wenn die Xetra offen ist und die Londoner Stock Exchange.
Ja, wer noch ein richtiges Bild braucht, man geht einfach wirklich durch die Börsen einkaufen, ja. So eigentlich wie im Supermarkt. Und da sieht man in dem Regal, oh hier, das ist so die Pharmaabteilung, dann nehme ich hier ein paar Pharmatitel mit und hier habe ich vielleicht noch gerade was essen, trinken.
Genau, du hast ja dann dein Pharma-Basket, richtig?
Genau, ich selber habe ein Pharma, ich war nur in dieser Abteilung, aber wenn man jetzt von allem so ein bisschen das Best auf in einem, ich sag mal, in einem Basket packen möchte, in einem einzelnen Warenkorb und seinen eigenen ETF machen möchte, dann kann man den so streuen, so gewichten, wie man möchte und natürlich auch mit den Unternehmen, die man vorlieb hat und das natürlich auch aus allen Bereichen, die man eben möchte.
Ist ziemlich cool, also App downloaden, dann nach der Verifizierung mit dem Code VALUE, V-A-L-U-E, gibt es dann auch nochmal eine Gratis-Aktie. Schreibt uns auch gerne nochmal, welche Gratis-Aktie ihr erhalten habt. Und jetzt, Marcel, machen wir weiter. Und ich bitte dich, wir haben eine Frage erhalten, sogar zwei Stück, die wir heute besprechen.
Genau.
Die erste geht an dich. Richtig. Also schieß mal los.
Ja, genau. Also aus der Community kam die Frage an mich selber natürlich, warum, wieso, weshalb aktuell EXP World Holdings, ja, ich bin ja nach wie vor investiert, das vielleicht gleich mal vorweg. Die Person hat das oft getradet und auch erfolgreich. Und er kann halt überhaupt nicht einschätzen, ob diese Aktie teuer oder günstig ist. Und Tech läuft ja so ein bisschen mäßig aktuell, gerade auch der Immobilienbereich, natürlich immer so ein Thema. Und meine Meinung soll ich wiedergeben dazu. Und da würde ich schon mal vorwegnehmen. Also wie gesagt, ich bin investiert und bin auch nach wie vor überzeugt, EXP World Holdings in meinen Augen. Also ist profitabel nach wie vor, klar, hier und da ein bisschen, also jetzt gerade ein schwieriges Umfeld, weil Immo-Sektor nicht so läuft, das ist klar, das sehen wir, glaube ich, an allen anderen Geschichten auch, aber natürlich gibt es hier auch Fantasie, also A, hat man keine sehr hohe Bewertung, B, zahlt man auch die Dividende weiterhin ordentlich aus, mit Sicherheit auch mal Möglichkeit, mal hier und da zu erhöhen, ne? Da keine Frage, und gerade das Thema, so dieses Social Media auf Immobilien, auf Makler, und ich sag mal, die Makler, die auf dieser Plattform sind, weltweit ja schon, ich glaube 49 Länder sind mittlerweile schon mit dabei, da ist schon ein großer Hebel drauf, wenn dieser Sektor gerade auch in den wichtigen Märkten auch wieder funktioniert, komplett. Das heißt, wenn auch mal Zinssenkungen so langsam in Aussicht stehen oder auch vielleicht, naja, ich sag mal, zumindest sich der Immobilienmarkt wieder ein bisschen mehr erholt und sich die Leute auch wieder mehr zutrauen, dann ist da sicherlich auch noch ein bisschen Musik drin. Sie machen knapp 4 Milliarden Umsatz. Und mit einer 1,1 Milliarden Bewertung ist es jetzt auch keine wahnsinnige Überbewertung mehr in meinen Augen. Und ja, es ist natürlich super volatil und auch super risikoreich. Deswegen auch hier aufpassen, wer da eher auf was Stabiles Wert legt, sollte da vielleicht nicht unbedingt investieren. Trotzdem gefällt mir die Geschichte, um auch ein bisschen, von diesem Gemaklere mit was zu verdienen, beziehungsweise in der Art und Weise, weil hier natürlich so das alle, die anbieten und auch verkaufen, zusammenkommen auf dieser Plattform und das auch einen gewissen Synergieeffekte hat und trotzdem noch lukrativ ist für die Einzelnen.
Kannst ja, ich habe dir gerade eine Wohnung rausgesucht.
Ja.
In Manhattan für 1,995 Millionen Dollar. Ja, warum nicht, ne? Genau, eigentlich ganz cool gemacht, aber man kann
Scout,
so.
Immo-Scout in noch mal weitergedacht, wie ich würde sagen. Also sprich auch, wo dann auch die Makler miteinander, ich sag mal, sich registrieren können, aber auch untereinander sich austauschen können. Vielleicht auch Käufer und andere Verkäufer, die sich so gar nicht zusammengebracht hätten, eben auch, sag mal, da nochmal eine Verbindung zu setzen. Und das ist über EXP World Holdings schon ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade auch weltweit, weil du hast ja als Makler eher so einen Dunstkreis, dann hast du ein paar Kontakte, die natürlich auch wichtig sind. Aber dass vielleicht auch weltweit vielleicht hier und da sich die Kontakte erquicken zu einem positiven.
Finde ich aber cool. Also sieht gut aus. Ist schon top. Sieht sehr aus wie Immo-Scout, ja.
Genau.
Krass.
Ja, bleibt abzuwarten.
Natürlich, wenn du finanzierst mit 80.000 Dollar Eigenkapital und wird dir hier ein Zins angeboten von 7,44%, dann zahlst du im Monat 2.200 Dollar.
Genau, und das ist auch der Grund, warum EXP jetzt, ich sag mal, vom Wachstum her ein bisschen abgeschwächt ist, natürlich, aber immerhin noch wächst, muss man auch sagen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich, gerade in der Branche. Und da muss man sagen, gut, der CFO ist jetzt noch zurückgetreten, das ist vielleicht auch noch ein Thema, aber es wurde jetzt nicht allzu schlecht hingenommen. Man war zumindest über den Erwartungen und hat 5% mehr Agenten, also Makler, als es zuvor im dritten Quartal 2022 der Fall war. Insofern der internationalen Immobilienumsatz, der stieg sogar im Vergleich zum dritten Quartal um 47%. Also auch das eigentlich eine positive Zahl.
Dann haben wir noch eine Frage bekommen. Servus, wie steht ihr zur Take-Two-Aktie? Hat durch die Ankündigung des GTA-Trailers einen deutlichen Sprung gemacht, was auch zu erwarten war. Denkt ihr, das Niveau wird bis Jahresende zumindest gehalten?
Also Take-Two Interactive ist ein Spiele-Publisher, also ein Spieleentwickler. Und GTA-Reihe ist im Prinzip so das bekannteste mitunter. Ne? Red Dead Redemption ist natürlich auch noch ein bekanntes Spiel von diesem Haus. Und die Ankündigung jetzt nach 10 Jahren, endlich wieder ein GTA. Und seitdem ist die Aktie natürlich im Bullenmodus. Ne?
Also bis Ende des Jahres, ich habe keine Ahnung. Also das sind ja jetzt nur noch 6 Wochen. Ich finde die Aktie tatsächlich, für mich ist es kein Investment. Für mich ist sie zu zyklisch, weil sie zu sehr auch auf Perfektion aus sind. Das sagt ja auch der CEO ja immer. Ja, hier wird irgendwie nichts gepublished, was wir nicht richtig super, super gut finden. Sie haben natürlich mit der ganzen GTA-Reihe da auch, ja, ich kenne auch noch GTA. Ich hab 1, 2, 3 dann dieses Vice City noch gespielt. Ich bin dann bei San Andreas ausgestiegen. Aber nichtsdestotrotz, ich fühl's nicht. Ich fühl's einfach nicht mehr. Und ich weiß nicht, was du charttechnisch sagst. Also fundamental ist die Aktie zu teuer. 50er KGV, hier wird gerade viel Zukunft eingepreist. Hier wird auch ein mega Erfolg. Das Spiel wird wahrscheinlich auch erfolgreich. Aber ich glaube, bei der Aktie muss man immer auch Geduld haben. Ja, also in 5 Jahren 35%. Wer das durch hat, der sollte auf jeden Fall dabei bleiben. Hat sich gelohnt, weil in 10 Jahren hat die Aktie 812% gemacht. Und wenn jetzt ein GTA 6 kommt, wo sich wahrscheinlich viele wieder drauf stürzen werden, würde es mich nicht wundern, wenn die Aktie nochmal sich verdoppelt. Ja, wenn das gut anläuft und die Downloadzahlen etc. und Ingame-Käufe. Also ich glaube, die lernen ja auch noch dazu. Ja, also die werden auch viel mehr jetzt noch Ingame wahrscheinlich verkaufen etc. Aber ich fühl's nicht. Also und ob sie das Niveau, ich weiß nicht, was du charttechnisch sagst, sieht doch bestimmt eigentlich ganz gut aus, oder?
Ja, also rein charttechnisch, das ist natürlich erstmal zweitens, ich glaube einfach hier erstmal natürlich, spielt hier das Spiel eine riesen Fantasie mit, das ist keine Frage. Also hier wird natürlich eingepreist, dass es ein erfolgreiches Game wird, dass es hier ordentlich verkauft, dass das In-App-Leben dort richtig Gas gibt, keine Frage. Das wird mit eingepreist und gerade bei solchen Aktien ist es halt so, sie laufen mal richtig stark an. Ne? Also von 2013 bis 2019, geile Rallye, wer dabei war, herzlichen Glückwunsch. Und dann gibt es wieder so mehrere Jahre Phasen, wo du sagst, boah, schwierig, ne, da durchzukommen. Aber man muss sagen, diese Seitwärtsphasen sind meist auch Indikatoren, dass es, ich sag mal, Seitwärtsphasen in hoher Volatilität, muss man auch sagen, ne? Von 100 bis 200 ist jetzt, ich sag mal, keine normale, stabile Geschichte, sondern es gehört natürlich mit dazu, ein Auf und Ab in dem Falle. Aber trotzdem, nach so einer Seitwärtsphase kann natürlich beim richtigen Impuls auch mal wieder eine Verdopplung winken. Das ist nicht unüblich, aber auch das Risiko nach unten ist natürlich nicht unüblich und auch hier, wenn das völlig floppt oder wieder noch verspäteter kommt, kann die Aktie natürlich wieder von heute auf morgen in Grund und Boden stürzen. Also das Risiko bleibt, das kann man, glaube ich, keinem nehmen. Ob das jetzt bis Ende des Jahres, das ist natürlich Glaskugel,
Schreibt das doch gerne mal in die Kommentare auf YouTube.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt, also welche Nachricht sollte jetzt noch reinkommen, abgesehen von Quartalszahlen oder irgendwelchen Zahlen oder irgendwelche Gewinnwarnungen oder was auch immer. Aber ansonsten kann ich mir fast nicht vorstellen, dass bis Jahresende jetzt noch großartig was Negatives passiert, ne? Aber oder auch was Positives. Also Niveau halten kann durchaus wahrscheinlich sein. Ja.
Also genau. Gut, kommen wir zu unseren Immobilieninvestments auf der Rocket-Plattform und ich melde uns mal an. Wir schauen in unser Dashboard mal rein, wie es denn da aussieht. Und das Schöne ist, wir gucken ja auch immer dank dieser Partnerschaft so einmal im Monat da immer wieder rein und wir haben 4.300 Euro aktuell veranlagt, 3.555 in Immobilieninvestments, 750 in grün nachhaltigen Investitionen. Wir haben aktuell 54,96 Euro auf dem Konto und es gibt ja schöne Investmentchancen. Also es gibt drei Arten, wo man Kredite sozusagen geben kann, also Geld geben kann und man kriegt eine Verzinsung, kein Eigenkapital, ganz wichtig. Grüne nachhaltige Projekte. Hier sind Sachen dabei, der Yumuk Cargo Scooter. Dann haben wir dazu aber auch noch die Vilja Biotics mit der Natur in die Zukunft. Hier gibt es zum Beispiel 9,5%, 9%. Dann haben wir die Lion Rockets für die Mittelständler. Ja, hier kann man zum Beispiel auch in Mablution Vacu investieren. Also die neue Nachhaltigkeit.
Was für Ding?
Nein, sage ich nicht nochmal. 9%.
Mablution
Vacu. Dann kann man ein Medizintechnikunternehmen, Biogena Plaza Rollout. Auch nochmal, hier gibt es 8%. Also hier gibt es eigentlich immer coole Sachen, in welche Sachen man investieren kann. Home Rocket Immobilien, das ist ja unser Steppenpferd. Die Linzer Straße 381 in Wien bietet 12% bei 2 Jahren und 6 Monaten Laufzeit. Dann gibt es aber auch mal 2 Jahre. Es gibt aber auch mal Projekte mit nur 1 Jahr Laufzeit. Also hier lohnt es sich, sich das Ganze mal anzuschauen. Und natürlich muss man auch wieder sagen, wie immer, hohe Zinsen sind auch ein höheres Risiko. Ja,
absolut.
Genau. Aber breit gestreut, nie bereut.
Ja, und vor allem kann man sich auch mal anmelden und mal schauen. Und wenn es schöne Projekte gibt, die man sagt, das findet man spannend oder das ist vielleicht ganz interessant, dann kann man doch einfach mal investieren. Klar, es ist keine leichte Zeit, gerade für Entwickler und also für Projektentwickler, in dem Fall im Immobilienbereich. Aber auch eine große Chance vielleicht, weil man eben 4% mitnehmen kann.
Also, wo Rendite ist, da gibt es natürlich auch nicht nur Risiko, sondern auch riesige Chancen. Und wenn man riesige Chancen genutzt hat, Marcel, dann wusste schon Reinhard May, geht es über die Wolken. Und somit möchte ich zu meinem Top der Woche kommen. Und mein Top der Woche ist Boeing.
Hat man noch nie.
Boeing als Top der Woche? Top der Woche
nee, glaube ich, ja nie. Glaub ich nicht. Ne? Eher als Flop schon mehrfach, aber das hat man noch nicht.
Genau. Also, und was ist diese Woche in Dubai? Die Dubai Air Show.
Dubai.
Und der US-Flugzeughersteller nimmt tatsächlich auf der Luftfahrtmesse weit mehr Bestellungen ein als der europäische Konkurrent. Der deutsche Triebwerkhersteller MTU Aero Engines freut sich auf eine 500 Millionen Auftragsvolumen und Langstreckenflugzeuge sind wieder stärker gefragt denn je und alleine, ja, Boeing hat 200 Deals machen können, wovon allein Emirates 90 Jets des Modells 777X im Wert von 52 Milliarden Dollar eine Order getätigt haben. Airbus kommt nur auf 55 Flugzeuge. Und ich glaube, die Boeing-Aktie ist wieder so weit, dass man hier, sie ist ja ein zyklisches Unternehmen, ja, das darf man immer nicht vergessen. Aber wir haben jetzt hier Verluste für dieses Jahr. Wir haben ein negatives KGV. Ich glaube, diese Aktie ist bereit, hier durchzustarten. Und die Aktie hat trotzdem ja schon year-to-date, muss man auch sagen, 6,4% gemacht, ist aber weit hinter Markt. Ist, finde ich, charttechnisch so ein bisschen im Niemandsland, also in der 52-Wochen-Range. Aber ich glaube, wenn das Ding hier dreht, und irgendwie sind sie ja seit 2021 schon so ein bisschen in der Seitwärtsphase, oder? Dann könnte ich mir vorstellen, dass Boeing hier kurzfristig tatsächlich auch abheben könnte. Und ich möchte nur eins sagen, die Boeing-Aktie, ja, war schon mal, aktuell heute steht sie bei $207, die war am 25. Februar 2019 bei $440. Und ich könnte mir vorstellen, dass die relativ flott da wieder hinläuft, wenn wir diese Probleme nicht mehr haben.
Ja. Also so weit glaube ich noch nicht. Würde ich nicht gehen. Also gerade.
Ich habe ja nicht gesagt, wann. Also in den nächsten 10 Jahren.
Ja, okay, von mir aus. Das ist natürlich jetzt keine steile These. Aber man muss sagen, die Seitwärtsphase zwischen 2018 und 2020 war natürlich
brutal.
Zwischen 300 und 400 ging es halt echt lange, lange, lange Zeit hin und her. Und dann gab es einmal diesen Ausbruch über die 440, wie du gerade gesagt hast. Da war aber auch alles noch in Ordnung. Und dann kam natürlich diese, natürlich auch Corona, darf man nicht vergessen. Dann kam natürlich auch die Thematik mit den Abstürzen, mit den problematischen technischen
Problemen. Mit der 737
Max, ja. Und seitdem ist die Aktie eher, tatsächlich ein Auf und Ab gewöhnt. Das Corona-Tief wurde auch 2 weitere Male getroffen. Ich meine, da hätte man schon sehen können, okay, ist vielleicht ein gutes Zeichen, mal einzusteigen, bei ungefähr $110. Aber gut, die Probleme sind ja trotzdem da. Und jetzt, wenn es so langsam Auflockerung gibt, ist zumindest der Weg Richtung 300 schon mal denkbar. Das sind natürlich $100 mehr als jetzt aktuell im Pro-Kurs. Dort ist dann zumindest die Unterkante dieser langen Seitwärtsbewegung zwischen 2018 und 2020, als die Welt noch in Ordnung war für Boeing. Daher würde ich jetzt nicht die Euphorie ausrufen, aber und du sagst schon, im Niemandsland ist natürlich auch nicht attraktiv, jetzt einzusteigen, weil man nicht weiß genau, wohin sich die Aktie entscheidet, in welche Richtung. Aber tendenziell, wenn die Erholung weitergeht und man so langsam auch einpreist das nächste Jahr, dass es dann wieder besser wird, dass man wieder Gewinne macht ordentlich und dann auch wieder operativ zulegen kann, dann ist die 300 sicherlich schneller erreicht, als wir das vielleicht aktuell noch denken.
Und ich glaube, was jetzt auch nochmal ein Riesenzeichen sein wird, wenn die Chinesen es ernst meinen mit den Amerikanern, dann werden sie wieder anfangen, Boeing-Flugzeuge zu bestellen. Weil das entscheidet dort nämlich auch der Staat.
Ja, was nicht?
Deswegen, also, ich weiß nicht, was sagst du? Ich würde sie gerne in den Fonds kaufen.
Ja.
Auf eine kurze Sicht, also langfristig. Gut, vielleicht, aber eine kleine spekulative Position, ich glaube.
Ja.
Wir schlafen nochmal drüber.
Auf jeden Fall, ja. Das,
aber
muss ja nicht gleich
schreibt
sein.
Uns doch mal in die Kommentare, was haltet ihr von Boeing? Aber mein Top der Woche, ich glaube, hier hält sich's auf.
Wir sollten auch eine Umfrage machen, ob das Boeing ein gutes, cleveres Investment
wäre. Können wir machen.
Sich, das wäre mal interessant, ja. Was die Community dazu sagt.
Ich überlege sogar selber hier einzusteigen.
Okay.
Also vielleicht, ich werde jetzt nicht in den nächsten 72 Stunden einsteigen.
Ja. Also legen wir es jetzt hier in das Fach der Wiedervorlage, ja?
Bitte.
Okay.
Der kommt ja dann auch, wenn ich selber investiert bin, dann kommen sie ja eh, wenn sie so abgehen hier dann. Und dann werde ich sagen, siehst du?
Sie hätten wir damals.
Hätte ich mal gesagt, ja. Harry.
Mitte November, aber no. Nein, nix war's, ne?
Zinspeak erreicht.
Ja.
Also ab in den, weiter geht's.
Ja, Zinspeak, genau. Zinspeak erreicht ist jetzt die Frage nach den niedrigen Inflationsdaten, die wir diese Woche gesehen haben. Ja, hat der Markt zumindest erstmal ein bisschen Euphorie geschnuppert, aber was heißt Euphorie? Es ging ordentlich erstmal nach oben. Es war auch eine gute charttechnische Gegenbewegung. Die war natürlich auch nicht ganz unwichtig, beziehungsweise sind auch einige schön ausgebrochen, einige Werte. Und nun werden Zinserhöhungen, also weitere Zinserhöhungen, sehr unwahrscheinlich. Also bis hin zu 0% wurde ja auch schon, wird auch schon durchaus gemunkelt. Aber waren die Zinssenkungen, das darf man nicht verwechseln. Es gibt natürlich einmal, wir erhöhen nicht mehr und dann gibt es, wir lassen es gleich ja. Und dann gibt es ja noch Senken. Aber bevor man über Senkungen nachdenkt, muss natürlich erstmal trotzdem noch das hohe oder die Zeit der hohen Zinssätze trotzdem erstmal überbrückt werden und da sind natürlich die Wirkungen immer noch relativ, naja, unbekannte. Wir werden sehen, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt die nächsten Quartale, denn die volle Wirkung des aktuell hohen Zinses ist ja noch nicht eingepreist, also ist nicht im fundamentalen Leben angekommen. Und da wird es spannend, wie sich das noch auf die Wirtschaft durchschlägt. Umso eher, desto stärker, umso eher kann natürlich auch wiederum der Zins gesenkt werden, was trotzdem dafür führen könnte, dass ein Jahr die Wirtschaft unter Druck gerät. Das bleibt abzuwarten. Der Markt reagierte trotzdem natürlich erstmal positiv. Ausgebombte Aktien sind besonders stark gelaufen. Also ich möchte jetzt mal so an SolarEdge und an Enphase und Co. Erinnern. Aber Vorsicht vor FOMO. Das sind charttechnische Gegenbewegungen, die müssen nicht, oder da ist noch kein Trend gebrochen, gerade bei diesen sehr unter Druck geratenen Aktien. Bitte weiter aufpassen, dass man jetzt nicht hier 20% gelaufen und jetzt doch noch einsteigt und dann merkt, ach, oh, es geht die Puste aus. Ne? Also da ein bisschen aufpassen, dass man nicht hier dem Aktionismus verfällt. Wie gesagt, die Zinsen sind noch hoch, die Probleme sind noch da, aber zumindest die Börse kann zumindest schon mal einpreisen. Na gut, keine weiteren Zinsschritte nach oben, was wahrscheinlich auch mehr als ratsam ist in meinen Augen. Wie gesagt, vielleicht auch hier da schon. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man zu viel erhöht hat. Man hätte auch wahrscheinlich nicht ganz so hoch gehen müssen. Aber gut, hinterher ist man vielleicht dann noch schlauer. Da werden wir es dann sehen. Aber mich freut es, weil es auch den Börsen natürlich gut getan hat. Und es war mal wieder eine schöne Woche für Anleger. Und vor allem werden die belohnt, die unten mal zugegriffen haben. Die kriegen hier natürlich auch nochmal ein schönes on top.
Ich bin total gespannt, wie das, nächstes Jahr, wir haben auch im Auto da mal drüber gesprochen, wir sollten so im Auto gleich den Podcast aufnehmen.
Ja, wäre vielleicht besser.
ich glaube tatsächlich, es wird ein so spannendes Jahr nächstes Jahr. Ich finde, man sollte jetzt auch in seinen Investments tatsächlich mit einkalkulieren, dass die Stimmung vielleicht doch nochmal kippt, dass man vielleicht doch nochmal in irgendetwas wirklich investiert, was sowas von solide ist, was die Leute immer brauchen, egal ob sie Geld haben oder nicht. Es wird hochinteressant. Also absolut, es wird ein interessantes Jahr. Das kann richtig abgehen nächstes Jahr, wenn die Zinsen gesenkt werden. Sollte es aber sich auch noch lange hinziehen, wir sehen die Leute, die Kreditkartenschulden etc., Konsumschulden steigen. Es war auch die Woche, dass die junge Generation sich immer mehr und mehr verschuldet. Weniger arbeiten, mehr Schulden. Geiles. Das ist eigentlich auch so ein Selbstläufer. Also ich weiß nicht, ob man auch irgendwie die Generation shorten könnte. Es gibt ja tatsächlich so TikTok-Videos, wo die sich richtig feiern, wie viel Klarna-Schulden sie haben und solche Sachen. Mhm. Es wird spannend.
Ja, das schon. Ja.
ich lasse mich davon nicht beirren. Also ich werde munter, locker, flockig weiter meinen ETF besparen und Einzelwerte kaufen, von denen ich überzeugt bin.
Ja.
Oh, aber es wird interessant.
Ja, interessant, und ich sehe es absolut optimistischer als auch dieses Jahr.
Und
also,
wir sehen es, ganz kurz noch, wir sehen es, glaube ich, auch an unseren Hörerzahlen. Es geht wieder so langsam, Tippeltappeltour wird auf, die Leute kommen wieder in die Märkte rein. Und ich hoffe, alle, die uns zuhören, ihr habt euren ETF-Sparplan und ihr bleibt langfristig auch mit dabei.
Es macht nur Sinn, ja, genau. Ja. Also klar, Rücksetzer sind auch immer wieder Chancen, dann, ich sag mal, auch das ganze Thema ein bisschen zu hebeln.
Ja.
Aber ich bin optimistisch, weil einfach, ich sag mal, das Schlimmste, was Unsicherheit verbreitet hat, waren die Zinssteigerungen. Ja. Wir wissen jetzt, wie hoch es ging. Es ist unwahrscheinlich, dass es noch höher geht. Wann es runtergeht, ob das nun schon am Anfang, was habe ich gehört, Mai nächstes Jahres schon die ersten Zinssenkungen bekannt gegeben werden könnten, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ist auch, Kaffeesatzleserei, wissen wir alle nicht. Aber darum geht es auch mal nicht. Es wird eh erstmal da stehen und fallen, wie sich die wirtschaftlichen Daten entwickeln und wenn wir tatsächlich irgendwo weltweit in eine Rezession schlittern sollten, wovon ich gerade nicht ausgehe, einfach weil zu viele Themen auch, ich sag mal, Wirtschaftswachstum ankurbeln generell, also in der Breite zumindest. Ne? Es gibt natürlich dann auch mal einzelne Sektoren, die da anders laufen, aber da muss man schon, ja, da sollte man auch nicht zu pessimistisch sein. Ich glaube, das wird eine sehr spannende Zeit, aber muss jetzt auch keine negative sein. Aber eine negative, also wenn es richtig negativ ist, dein Flop, und das möchte ich unterstreichen, weil ich es ähnlich oder genauso sehe und es wirklich auch mit Kopfschütteln beobachtet habe.
Also mein Flop der Woche, ich war in Hamburg und bin mit dem Zug hingefahren und dachte mir, geil, das hat wie immer gut geklappt, 3 Stunden von Leipzig direkt ohne Umsteigen. Und Ende vom Lied ist, dann kam die Nachricht, morgen wird gestreikt, also bin ich dann doch wieder mit dem Mietwagen zurückgetuckert. Und warum? Weil die GDL nicht bereit ist, folgendes Angebot anzunehmen. Pauschal für alle 11% mehr Lohn plus 2.850 Euro Inflationsausgleich und dann ist erstmal 32 Monate Ruhe, danach kann man sich wieder neu hinsetzen. Die GDL sagt, nö, wir wollen auf jeden Fall in den nächsten 12 Monaten folgendes haben, damit Ruhe ist. 3.000 Euro Inflationsausgleich und 555 Euro mehr Lohn pauschal für alle Arbeitnehmer der und Arbeitnehmerin der Deutschen Bahn, also der Lokführergesellschaft, ja. Und ich bin total schockiert und das ist Menschen, die nicht für den Staat arbeiten oder subventioniert werden durch irgendwelche Staatshilfen, das ist nicht erklärbar, weil wer hat denn bitte in den letzten 24 Monaten oder 12 Monaten 11% mehr Gehalt bekommen? Oder 555 Euro pauschal mehr plus einen Inflationsausgleich. Das ist, wenn mein Chef jetzt zu mir kommen würde, würde sagen, Philipp, egal was ist, du kriegst von uns jetzt 2.850 Euro und 11% mehr Lohn. Dafür aber ist jetzt mal 3 Jahre Ruhe. Würde ich, klar. Why not? Was interessiert mich? Ich bin schockiert.
Ja, aber du machst mir jetzt auch deinen Job, ne?
Und ich werde nicht von, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin gespannt, wo das Ganze enden wird. Aber, also, unfassbar. Mir fehlen die Worte, weil es ist wieder ein Stinkefinger an alle, die nicht für den Staat arbeiten, aber das alles bezahlen.
Ja, das Schlimme ist, dass das sich nicht selbst trägt. Wenn die DB als eigenständiges Unternehmen, dann
wäre es egal.
Ja. Genau, wenn das ein eigenständiges Unternehmen komplett wäre, also auch mit wirklich kompletter Struktur und nicht vom Staat finanziert werden würde, dann wäre das ein ganz anderes Thema.
Das auch gar nichts angehen.
Dann wäre es mir auch Bums. Aber tatsächlich ist es mir nicht Bums, weil es sind einfach Steuergelder, die hier rausfließen. Und die DB ist eh schon defizitär ohne Ende. Und
also ich finde auch, keiner hat das Recht, sich aufzuregen, weil irgendein Manager Millionen verdient. Das ist total egal. Weil das Unternehmen zahlt Steuern, das Unternehmen macht die Gewinne, der Manager ist dafür verantwortlich, aber er liegt niemanden auf der Tasche.
Genau, ja, absolut. Ja? Ich meine, das DB-Angebot ist ja schon wirklich ultra krank, also völlig, ne? Dass die GDL noch mehr fordert, gut, was soll's, die Sozialisten sind halt so, denen kannst du es eh nicht recht machen.
Aber Selski, klar ist,
ja. Ja, genau, ne? Also da weiß ja schon Bescheid, aber alleine dieses Angebot, ich finde es einfach nur eine Frechheit, wenn man wenigstens am Ende so pünktlich wäre wie, wenn es nur halb so pünktlich wäre wie Japan oder keine Ahnung, wenn man seinen Job machen würde. Und da meine ich jetzt nicht den einzelnen Bahnfahrer, den einzelnen.
Aber wäre mal interessant, wenn wir einen Lokführer hier in der Hörerschaft haben.
Haben wir sicher.
Meldet euch bitte mal, wie ihr das denn seht.
Ja, na, wie sollen sie sehen? Ich würde auch sagen, geil als Angestellter.
Man kann es ja trotzdem auch.
Würde ich auf die Straße gehen für das Geld. Klasse. Aber es ist halt einfach nur traurig, dass es halt, also von außen betrachtet, wenn es dann doch der Steuerzahler zahlt, das das, diese Verantwortung finde ich einfach schwach, ja. Und das so auszureizen und dann auch so zu nehmen. Ich hoffe, dass da die Politik endlich mal was macht. Und,
du das kannst ja zerschlägt. Darauf mal eine Spekulation machen.
Nein, ich,
was mit du DB denkst,
spekuliere ich nur, dass sie noch zu später kommen. Vielleicht schaffen sie nächstes Jahr die 50%. Also es ist einfach nur eine.
Die sind doch teilweise Phase. Schon drunter.
Ja, ja, wenn man alles dazu zählen würde. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt. Wenn man funktionierenden Zug mit WLAN, die Toilette geht, das Restaurant ist besetzt, was weiß ich, keine Ahnung, was für alles noch für defizitäre Sachen sind. Also egal. Einfach nur schlimm.
Die versprochenen, die gebuchten Sitzplätze, ja, gibt es mit das, den Waggons.
Genau, eigentlich musst du den Laden dicht machen und nochmal neu aufbauen. Und wirklich, aber so, dass es auch wirklich funktioniert. Oder einfach zerschlagen und wirklich.
Nee, ich hab's gesagt, Sachen, jetzt auf also, der Strecke Leipzig-Hamburg gibt's den Flixtrain. Auf einmal fallen die Preise um die
Hälfte. Ja, also das kannst du keinen anbieten. Ich find's einfach nur traurig. Es ist einfach schon strukturell einfach viel zu falsch. Deswegen muss ich jetzt wechseln, weil sonst kriege ich ja noch mehr Puls.
Wir müssen mal ein bisschen Gas geben. Eine Hello Stunde Fresh. Sechs hier.
HelloFresh, Flop der Woche, 22,7%
Kursverfall. Kein Wunder, wir haben unser Abo gekündigt.
Siehst du? Warum hast du gekündigt?
Geld, tatsächlich, weil es doch teuer ist. Man muss weiterhin selber kochen. Ich sehe den Mehrwert, man muss sich die Gerichte aussuchen, man muss sich nicht mehr Gedanken machen, was möchte ich essen. Und man hat immer perfekt portionierte Mengen. Das
ist eigentlich eine Denkhilfe, ne?
Ja.
Eigentlich, mehr ist es
auch das nicht. Ist betreutes Essen.
Betreutes Essen, ja.
Essen Teures. Auf Rädern.
Ja, wäre vielleicht sogar günstiger dann. Jedenfalls hat man hier den operativen Gewinn runtergeschraubt. 2-8% Wachstum in diesem Jahr war erwartet und 2 bis 5 schafft man halt nur. Und die Gründe sind hier temporäre Belastungen in Nordamerika. Neukundengewinnung ist teurer als gedacht. Langsames Hochfahren der Produktionskapazitäten und die Engpässe in der Wasserversorgung, weil man ja in einem Wüstenstadt heimisch ist und produziert. Und beim Personal gab es auch so das ein oder andere Problemchen bei der Besetzung. Die Prognose für 2024 soll aber stabil sein und nicht gefährdet sein, weil das eben nur temporäre Belastungen sind für das letzte Quartal. Trotzdem die Aktie natürlich auf den Tiefs von Ende März und mal schauen, ob diese Gewinnwarnung die letzte war oder ob es dann wieder nach oben geht. Ich würde nicht investieren, ganz einfach aus dem Grund, ich glaube dann lieber mit Walmart, Target, Costco, weil man einfach gerade jetzt, wenn es wenn die Leute ihre Gelder zusammenhalten, werden sie einfach sparen. Dann werden sie eben nicht die Denkhilfe nutzen, dann werden sie vielleicht einfach was anderes essen und vielleicht da doch mal wieder das Gehirn einschalten. Keine Ahnung, ich will es auch nicht HelloFresh schlecht machen. Ne? Es ist ein sehr gutes Unternehmen.
Ich finde
es
auch eine geile Idee
und eine Erfolgsstory weltweit. Das soll man bitte nicht falsch verstehen. Aber aus Investorensicht bin ich da raus.
Jetzt blicken wir mal auf Investorensicht, Marcel, die du, glaube ich, auch sehr gut verstehen und nachvollziehen kannst. Mhm. Nämlich, wir sprechen heute über die richtigen Dickfische. Und ich würde anfangen, dir das mal so ein bisschen durchzumoderieren und du gibst deine fachmännische Meinung ab.
Ja, ja, gern. Also
fangen wir an mit Bill Ackman. Ich finde ihn sehr, also ich bewundere ihn sehr. Er hat ein wirkliches Track Record und nächste Woche werden wir wahrscheinlich ja auch mal darüber sprechen, was diese ganzen Fondsmanager so gemein haben. Ja, also was macht sie denn so erfolgreich, so wie sie sind? Und Bill Ackman ist zum Beispiel einer, der hat ein sehr konzentriertes Portfolio. Weißt du, wie viele Aktien er so in seinem Portfolio hat?
8 oder
9, ne? 8 Stück hat er. Mhm. Chipotle, Mexican Grill, Restaurant Brands, Hilton, Lowe's, Howard Hutchins Holding. Weißt du, was Howard Hutchins Holding ist? Die bauen ganze Städte. Mhm. Also unfassbar. Dann Alphabet und Canadian Pacific Kansas City. Sowie nochmal Alphabet, die A-Aktien. Und seine Aktivitäten in Q3. Waren, dass er Lowe's reduziert hat um 5,39%, Howard Hutchins um 1% erhöht hat, Hilton um 10% und Alphabet um 99%.
Verdoppelt.
Fast. Ja. Wow. Er greift hier richtig zu.
War jetzt noch, ne? Wow.
Und, aber er sagt selber, er ist sowas von langfristig immer. Also das ist, er ist konzentriert und da sowas von langfristig. Und Alphabet macht jetzt knapp 16% seines Portfolios aus. Und wenn du natürlich so fokussiert und konzentriert bist, dann ist natürlich auch klar, wenn hier irgendwas ist, dann geht's hier richtig ab. Kann aber natürlich auch nach unten gehen. Man kann in die Pershing Square auch investieren, ja. Also man muss sich ja natürlich überlegen, will ich in diesen Korb vielleicht auch einfach investieren aus diesen 8 Aktien. Könnte man machen. Für mich wäre es jetzt kein Investment, muss ich ehrlich sagen, aber die Aktie hat 11% gemacht in 12 Monaten und 167 in 5 Jahren. Also er schafft es auch deutlich, den Markt outzuperformen und er ist ein Stockpicker, er lässt sich da auch wirklich nicht beirren, das muss man auch sagen. Sie zahlen Dividende, aber auch volatil, also es ist jetzt nicht so, dass sie jedes Jahr erhöhen etc. Sie gehen eher auf Kursgewinne, aber wer in 5 Jahren 167% Performance hinlegt mit 8 Aktien, der muss schon was machen, was andere schlechter machen.
Ja, absolut.
Oder?
Ja, absolut toll. Also finde ich gut, gerade aus der Track Record ist natürlich beachtlich. Und mit solchen Unternehmen kann man halt auch eine gute Outperformance.
Genau, also es muss auch nicht irgendwie immer so ein Nischenunternehmen sein. Es kann auch große sein. Einfach
ein großer, der eh immer läuft. So gut.
Kommen wir zum nächsten und das ist Nelson Peltz. Nelson Peltz hat in seinem Try and Fund und da ist er auch sehr aktivistisch. Weißt du, wie viel er da hat? 9.
Okay.
Größte Position mit 40%. Disney.
Disney, ja. Wollte gerade sagen, ist aber Disney drin, aber wie viel wusste ich jetzt auch nicht.
Dann die Ferguson PLC, Janus Henderson Group kenne ich auch nicht. Also ich finde es immer mal ganz interessant, so in diese Portfolios zu schauen. Wendy's, ja, Invesco, GE, Allstate, GE Healthcare und Cisco Corporation, SYSCO. Und seine Aktivitäten waren diesen Monat, er hat verkauft 100% Mondelez, Ferguson um 1,45% reduzieren, da würde ich immer nicht viel drauf geben. Also wenn ihr sowas, dann ist das meistens Rebalancing, dass man sagt, man will woanders noch ein bisschen.
Ja, ja.
Allstate hat er komplett neu gekauft. Cisco, also SYSCO. General Electric hat er sogar ein bisschen zugekauft. Wendy's 60% dazu genommen.
Puh.
Und Walt Disney 411%.
Da läuft er richtig warm jetzt.
Ja.
Aber gut, das ist vielleicht ein guter Zeitpunkt.
Das ist, genau. Das ist vielleicht, er hat aber auch schon dieses Jahr immer... Er hat Disney, es ist ganz interessant, im Q1 um 34% reduziert, im Q2 um 8% erhöht und jetzt um 400% erhöht.
Ja. Naja.
Und ich glaube, man muss auch einfach dazu sagen, diese Investoren, die wissen mehr. Ja, die haben das darf man ja nicht sagen, dass sie Insider sind, aber sie haben schon in Informationen, wovon ich ausgehe, die wir nicht so immer auf dem Schirm haben.
Vielleicht auch ein bisschen eher.
Sie sind in der Lage, besser zu analysieren.
Ja, ja gut, und haben ja natürlich auch jeden Tag damit zu
tun. Genau, ne? Und wenn er anruft bei Disney, ich sag dir, da geht einer ans Telefon.
Da geht tatsächlich jemand ans Telefon. Das, ich glaube, auch vielleicht nur einer, der nur für ihn da ist.
Das ist halt einfach so, ja. Und auch finde ich sehr interessant, dass er zum Beispiel auch so bei Invesco und cooles Unternehmen.
Absolut.
Machen wir weiter.
Mhm.
Bill und Melinda Gates Foundation. Diese hält 74 Positionen. Ich würde jetzt nur mal die obersten.
Die macht die großen 5.
Also die großen 5. Microsoft.
Klar.
Berkshire. Canadian National Railway. Waste Management. Und Nummer 5 ist Caterpillar. Er hat Berkshire tatsächlich verkauft. Um 10,39% hat er sie reduziert. Und das ist die einzige Reduktion, die er gemacht hat in seinem Portfolio.
Den Rest hat er gehalten, so wie es ist.
Gehalten oder gekauft. Er hat so viel gekauft. Er war richtig, ich zeig dir das mal, guck mal.
Ja, ja.
Der war richtig shoppen, der Junge.
Schöne Liste.
Unfassbar.
Ja. Okay, und was hat er so als
Größe? Also das Größte, was er gekauft hat, war UPS.
Oh, okay.
Walmart und Microsoft, sowie Apple, Meta, Adobe, Applied Materials, Amgen, Amazon, Broadcom, Booking, Chubb, Cisco, CVS, Chevron, Und da ist noch Lockheed Martin dabei, Norfolk Southern, Nvidia, Oracle, Pfizer, Procter,
ja, okay,
und Gamble. Also sehr, sehr viel. Aber finde ich doch sehr interessant, weil er hat nämlich in Q2, hat er nochmal Berkshire um 27% draufgelegt, um sie jetzt dann nochmal um 10% zu reduzieren.
Vielleicht braucht er, hat er da Kapital genutzt für andere Sachen. Ne?
Kommen wir zu Terry Smith. Terry Smith ist ja, finde ich ja sehr interessant, wie er so analytisch auch an seinen Fonds rangeht. Und er hat 39 Aktien im Portfolio und er sagt eigentlich, er kauft nur, um zu halten. Klar, er muss immer mal ein bisschen was verkaufen, aber das macht er, um andere Positionen aufzubauen. Und er hat richtig zugelegt und er hat aber trotzdem 2 komplett verkauft. Aber das erklärt er auch immer ganz gut. Also ich habe noch nicht gelesen, warum. Einmal die Massimo Corporation und Estée Lauder.
Hat er verkauft? Komplett. Estée Lauder hat er verkauft?
Ja,
okay.
Komplett.
Jetzt erst. Das ist auch komisch.
100%. Ja. Er hat Meta um 11% reduziert, Philip Morris um 4 und Microsoft auch nochmal um 4, McCormick um 1. Und der Rest ist alles so. Das ist aber alles Rebalancing. Dann hat er komplett neu gekauft. McDonald's.
Mhm.
Oddity, darüber hatten wir gesprochen. Dieses Unternehmen ist aus Israel und macht auf Basis von KI und Datenanalyse disruptieren sie den Beauty und den Beauty-Markt, Beauty und Wellness, und machen ja Medikamente, Cremes und verschiedene Kosmetika. Und sie haben tatsächlich mit die größt oder schnellst wachsenden Brands, weil sie alles direct to consumer verkaufen, weil sie sagen, wir wissen ganz genau, was ist wichtig, und auf der Basis von diesen Daten machen wir diese ganzen, ja, Produkte, die wir haben. Sie haben KGV von 28, das ist tatsächlich auch nicht teuer. Sie haben eine Bruttomarge von unglaublichen 70%. Sie haben nur 2 Milliarden Market Cap, 12,65 Millionen haben sie verschuldet. Also haben sie eine Verschuldung. Und irgendwie ist das, ich finde es super spannend. Man muss aber auch natürlich dazu sagen, das ist natürlich richtig krass, ja. Also das alles mit KI zu machen etc. Sie haben, aber der Erfolg gibt ihnen recht. Sie haben auf Instagram, hat ihre schnellstwachsende Marke Il Makiage 1,2 Millionen Follower. Und dann Spoiled Child hat 318.000. Und sie haben auf Trustpilot 70.000 Reviews und haben 4,5 Sterne im Durchschnitt. Das ist sehr, sehr hoch. Okay. Und also der Erfolg scheint mir recht zu geben. Ich finde es irgendwie ganz cool. Also
ja, das Unternehmen nochmal ODD, ne? Also Kürzel ODD. Ne?
Genau, ODD und geschrieben ODDITY Tech.
Genau.
So findet man sie. Sie sind noch nicht lange an der Börse, aber irgendwie ist es mal ein neuer Weg und der Erfolg scheint ihnen tatsächlich recht zu geben, muss man ehrlich sagen, ja.
Ja, Chapeau, sehr gut.
Also coole Sache. Dann hat er gekauft in größeren Mengen Church & White, 10%, Fortinet, 112% erhöht und jetzt kommt's, Marriott um 2236% erhöht.
Hatte vorher eine Aktie, jetzt hat er eine große.
Er hat 4,2 Millionen Aktien gekauft.
Ja.
Aber ist ja auch interessant, Marriott, ne? Die Leute jetzt, alle, also Marriott, muss man wirklich sagen, hat geile Hotels. Also kann ich wirklich nur sagen, die Top 5 seines Fonds sind Microsoft, Stryker, Meta, Philip Morris und ADP. Dann kommen Visa, Edex, McCormick. Also er kauft schon sehr entspannte Unternehmen, ja.
Mhm.
Machen wir weiter?
Ja.
Und kommen wir zu Michael Burry. Und Michael Burry ist ja sehr umstritten, weil er angeblich immer mal den ganzen Markt shortet etc. pp. Und was man nicht vergessen darf, er hatte ja einen Short laufen gegen die Nasdaq oder gegen den S&P, glaube ich. Und wenn man das Q3 nimmt, dann wäre der Short auch sehr profitabel gewesen. Er berichtet jetzt natürlich, nachdem das Q4 schon angebrochen ist, und deswegen machen sich viele auch darüber lustig, sondern dem Motto, der Markt ist gedreht und jetzt hat er verkauft. Aber das, was er jetzt berichtet, ist ja etwas, was schon 6 Wochen vorher, also in der Zukunft liegt. Oder in der Vergangenheit. Er hat sehr viel verkauft, ja. Also viele ETFs. Er hat, ich kann das gar nicht sagen, also es ist sehr, sehr viel. Was er aber neu gekauft hat, ist JD.com. Hier spekuliert einer aufs Economy. Alibaba, Booking. Um 23% hat er seine Position bei Stellantis erhöht. Star Bulk Carriers hatten wir auch schon mal. Das sind, die machen diese Frachtschiffe. 35%. Hudson Pacific Properties, 60%. Safe Bikers, 135%. Nexstar Media, 224%. Und Euronav, 372%. Insgesamt hat sein Hedgefonds 11 Positionen nur noch. Die größte ist Stellantis.
Auch verrückt, ne?
Mit 17%. Dann Nexstar Media Group mit 15%. Starbucks mit 10%. Booking mit 10%. Alibaba mit 9%. Interessant. Ich weiß nicht, ob ich dem hier so mein Geld anvertrauen wollen würde. Ich weiß nicht, wie du es siehst.
Nee, eher nicht. Tatsächlich. Aber ich bin auch eh nicht so der Fan von denen, die sehr viel shorten, weil einfach, ja, man liegt halt einmal richtig und dann liegt man halt wieder 1000-mal gefühlt falsch und es ist halt, schwierig, gegen den Markt zu werden.
Kommen wir zu the man himself, a.k.a. Warren Buffett mit seiner Berkshire Hathaway. Und sie haben aktuell 45 Aktien, die sie halten. Also 45 Positionen, nicht 45 Aktien. Und sie haben viel verkauft.
Ja, ist einiges passiert.
UPS, ne? Procter & Gamble, Mondelez, Johnson & Johnson, Calnese, General Motors, Activision. Dann hat er Globe Life um 66% reduziert. Markel 66%. HP 15%, Chevron 10%, Aon 5,42% und Amazon um 5,22% reduziert. Dafür hat er aber gekauft die Liberty Media Corporation, Sirius XM Holdings und die Atlanta Braves Holding. Habe ich noch nie gehört. Mhm. Und macht aber wenige Prozente in seinem Portfolio auf, 0,11%, also jetzt nicht euphorisch werden. Die größte Position in seinem Depot, 50% macht sie aus, ist Apple mit 9%, danach die Bank of America, Amex 7,22%. Und Coca-Cola
die Klassiker mit
7,15. Ja, ich bin total gespannt, wie es hier weitergeht, ob er noch Oxy jetzt irgendwie sich noch einverleiben wird oder nicht. Aber er hat nicht zugekauft.
Ja, verrückt.
Auch mal interessant, ja. Aber er sagt ja selber, er hat sehr, sehr viel Cash. Mein Highlight, was ich irgendwie total faszinierend finde, ist die Oddity Technology.
Okay.
Ich werde es einfach mal verfolgen.
Ja.
Aber jetzt nicht investieren, aber mal verfolgen.
Ja, auch die Investitionen in Fortinet werden wir uns mal noch genauer anschauen, ja, die Woche, denke ich. Und nächste Woche werden wir vielleicht mal ein bisschen eher noch drüber sprechen. Wird auch spannend.
Aktie der Woche?
Aktie der Woche ist Air Products. Wurde
cooles
gewählt.
Unternehmen.
Ja, cooles Unternehmen. Air Liquide zum Beispiel, was ja, ich sag mal, da der Wettbewerber ist, der ist jetzt auf ein neues Allzeit hochgestiegen, was sehr stark ist in der Phase. Und zeigt natürlich auch, wie robust diese Branche läuft. Und Air Products kam ja zuletzt ein bisschen runter.
Aber warum? Also kommt Air Products runter? Weil es war ja eigentlich nicht so schlimm, ja. Also es gab Quartalszahlen, daraufhin sind sie 9% gefallen. Der Umsatz ist ja trotzdem gestiegen, ja, der Quartalsumsatz das Income sogar, das EBIT, zu 692 Millionen. Also es ist nicht viel passiert. Natürlich muss man sagen, die Umsätze sind gesunken, weil sie nicht so in der Lage sind, ihre Energiepreise weiterzureichen. Das ist natürlich ganz interessant, weil das ist irgendwie etwas, was ja Air Liquide und Linde immer ganz gut schaffen.
Ja.
Sie gehen jetzt davon aus, dass sie in Q1 2024 wollen sie zwischen $2,90 und $3,05 wollen sie verdienen. Und für 2024 erwarten sie zwischen $12,80 und $13,10. Die Erwartungen der Analysten sind bei $12,85. Also ich sehe hier kein großes Problem. Die Aktie ist trotzdem noch moderat bewertet mit einem KGV von 21. Wir haben 2,56% Dividende. Aber ganz ehrlich, was soll passieren? Also ich glaube, ja, wenn man hier investieren möchte, dann kann man hier schön einsteigen. Ja.
Absolut, nutzt die Chance. Es ist vor allen Dingen auch der Rücksetzer genau auf die Trendlinie gefallen. Und da kamen auch schon die Käufer rein, bei $250, knapp drüber, ging es jetzt wieder Richtung 270. Und es ist eigentlich noch genug Platz Richtung Allzeithoch, Richtung 325. Und da warten wir eigentlich nur auf den Ausbruch. Die Seitwärtsphase ist intakt, auch das alles in Ordnung. Also kurzfristige Seitwärtsphase, längerfristiger Aufwärtstrend, beides intakt. Und offensichtlich hat diese Unterstützung auch wieder mehr als gehalten. Insofern nutzt die Chance. Es ist ein Dauerläufer. Und wenn man eben nicht Air Liquide und Linde haben möchte, ist das, denke ich, trotzdem eine sehr gute Alternative für genau das. Deine Investmentidee heute?
Meine Investmentidee, ich habe schon gesagt, Boeing.
Müssen wir gar nicht so weit aufgehen.
Zyklisches Unternehmen, kauft genau bei Margen low. Verluste nächstes Jahr sollen nicht mehr anfallen. Wie ist es denn bei dir?
Ich würde Walmart direkt mitbringen.
Walmart,
einfach klar, 7% Rücksetzer, das ist jetzt nicht allzu üppig, um mal eine Chance zu nutzen, aber ich glaube einfach, sie werden gestärkt aus dieser Krise rauskommen und danach wird es dann auch wieder zu alten Höhen gehen, beziehungsweise kann man hier vielleicht auch noch in Klammern setzen, auch Target und Costco sind hier natürlich noch eine Alternative. Auch da, so ähnlich wie gerade bei den angesprochenen Air Liquide und Linde und Air Products, ist das Ähnliches der Fall.
Dann erzähl uns doch mal, gibt es Quartalszahlen nächste Woche?
Ja, es gibt auch wieder Quartalszahlen, unter anderem natürlich das Riesenhighlight am Dienstag, kann ich schon mal wegnehmen, Nvidia wird berichten.
Oh, das wird interessant.
Ja, die Fallhöhe ist groß.
Alles hat ein Ende, nur Nvidia hat keins.
Neues Hoch erreicht mittlerweile und ja, Autodesk wird noch berichten, ist auch spannend. HP wird zeigen, ob sich die, ich sag mal, die Laptops wieder so ein bisschen etabliert haben.
Ja.
Am Montag wird es noch Zahlen geben von Zoom zum Beispiel. Auch das wird irgendwie ein bisschen spannend. Das beobachtet man doch immer hier und da mal. Dann John Deere wird berichten. Finde ich auch immer ganz interessant, wie sich das so entwickelt hat. Und dann ist die Saison der Quartalszahlen eigentlich soweit größtenteils durch.
Dividenden gibt es am Montag von Caterpillar, Northrop, Southern Global, Carrier wird bezahlen. Am Dienstag WestRock, am Mittwoch wird bezahlen Eni, Kenview, Citigroup, Welltower, United Rentals und die Pool Corporation sowie Market Access. Am Donnerstag gibt es keine Dividenden. Keine.
Feiertag?
Ist am Feiertag?
Weiß ich nicht.
Wahrscheinlich. Am Freitag RBC. Dann kriegen wir Dividende von Starbucks, Charles Schwab, Eaton Fastener wird bezahlen, Tesco. Also hier ist für jeden bestimmt wieder was dabei. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf.
Ich habe noch eine Belohnung für alle, die so lange durchgehalten Bitte. Haben. Und zwar kam noch eine Nachricht rein. Sam Altman von OpenAI, der Chef,
ja.
Der wurde gerade entlassen.
Was?
Der wurde entlassen, weil das Vertrauen des Vorstands hat gefehlt und es hat an Offenheit gemangelt. Und ist auch für Microsoft interessant, weil da jetzt natürlich auch ein bisschen Krass. Die Aktie unter ganz dezent
unter Druck geraten. Wir brauchen auch noch von dir eine Spekulation.
Uha.
Bitte.
Das ist jetzt gar nicht so einfach. Ich würde sagen, Air Products wird dieses Jahr noch die $300 zurückerobern.
Dieses Jahr über $300 stehen. Ausrufezeichen.
Jetzt machen Deckel drauf.
Dann machen wir jetzt einen Deckel drauf. Und dann bleibt mir eigentlich nur eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer und irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei deinen Aktienbuddies von FOE. Bis dahin. Ciao.
Ciao.